Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen, die heute Nachmittag neu dazugekommen sind. Wir haben das Thema Einführung in das Buch des Propheten Malachi. Jetzt kommen wir zum Schluss dieser langen Serie über die 12 kleinen Propheten. Wir wollen auf dem Skript gerade den ersten Abschnitt angehen unter dem Titel zum Zeitpunkt der Entstehung des Buches. Um 430 vor Christus. Wie kommt man darauf? Denn im Bibeltext von Malachi steht ja nichts, wo wir jetzt ableiten könnten, genau unter welcher Regierungszeit Malachi gewirkt hat. Im Gegensatz zum Beispiel zu den Propheten gerade davor, Haggai und Zacharia. Aber wir können das aus folgenden Gründen ableiten. Wir sehen, was in Malachi beschrieben wird, hängt zusammen mit der Zeit Nehemias. Ein erster Punkt: in Malachi 2, Vers 8 wird gesprochen über einen Gottesdienst, der völlig verkommen war und nicht mehr würdig war. Das entspricht genau dem, was man in Nehemia 13, 29 vorfindet, über die Schlusszeit von Nehemia. Und dann haben wir das Problem der Mischehen, dass also Glieder aus dem Volk Gottes, Juden, Frauen aus götzendienerischen Völkern genommen haben. Davon wird gesprochen in Malachi 2, 11 bis 12, aber das Problem wird genau auch beschrieben in Nehemia 13, 23 bis 25. Und ein drittes Problem, Nehemia 13, Vers 10, spricht über die Treulosigkeit des Volkes in Verbindung mit den Abgaben für den Priesterstamm, so wie das von Gott im Gesetz vorgeschrieben war. Und genau dieses Problem wird in Malachi 3, 8 bis 10 angesprochen. Also das zeigt uns, da ist eine Übereinstimmung mit dieser Schlusszeit von Nehemia. Ein zweiter Punkt, der hilft zum Datieren. Wir haben ja schon gesehen, dass die Reihenfolge der kleinen Propheten nach chronologischen Gesichtspunkten vorgenommen wurde. Und zwar so, dass die Propheten so eingeordnet wurden, dass sie verschiedenen Epochen entsprechen. Wir haben unter den ersten kleinen Propheten die Epoche, als die Assyrer das Weltreich hatten. Also die assyrische Epoche. Und dann kam eine Serie von kleinen Propheten, die gehörten in die babylonische Epoche. Und schließlich am Schluss die Propheten aus der persischen Epoche. Die Perser haben Babylon erobert und von da an, nach der Rückkehr aus dem Exil in Babylon, waren die Juden unter persischer Oberherrschaft. Und das ist genau die Zeit von Haggai, Zacharia und eben von Malachi. Es ist weiter so, dass im babylonischen Talmud, im Traktat Sanhedrin 11a, Folgendes steht. Nachdem die letzten Propheten, Haggai, Zacharia und Malachi, man beachte wieder die Reihenfolge, gestorben waren, wich der Heilige Geist von Israel. Also in Israel war die Überzeugung da, nach Malachi hatten wir keine Schriftpropheten mehr. Keine Propheten mit Autorität, die der Bibel noch etwas hätten hinzufügen können. Und so wird also Malachi auch da dargestellt als der letzte inspirierte Prophet des Alten Testaments. Josephus Flavius, ein Priester aus Jerusalem, geboren in den 30er Jahren des ersten Jahrhunderts, er schreibt in einem seiner Bücher mit dem Titel Contra Appion 1,8 Folgendes, dass nämlich nach der Regierungszeit von Artaxerxes, dem ersten Longimanus, das ist übrigens dieser persische König, unter dem Nehemia gewirkt hatte. Artaxerxes war König von 464 bis 423 vor Christus. Also Flavius sagt, nach Artaxerxes wurde kein Buch mehr in den Kanon aufgenommen. Und niemand hat gewagt, nach dieser Zeit noch etwas an den bestehenden Büchern zu ändern. Ich lese das mal ganz wörtlich vor. Ich habe das ausführliche Zitat mal gebracht in meinem Buch Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel auf Seite 30. Also Flavius sagt, wir haben unter uns nicht unzählige Bücher, die keine Übereinstimmung haben und sich gegenseitig widersprechen. Wir besitzen nur 22 Bücher, welche Berichte über die ganze Vergangenheit enthalten. Da muss man natürlich beachten, dass hier Bücher zusammengestellt werden, die wir getrennt zählen. Zum Beispiel Samuel war in der hebräischen Bibel ein Buch, nicht 1. und 2. Samuel. Könige auch, nur ein Buch. Chronika, nicht 1. und 2. Chronika, sondern ursprünglich war das nur ein Buch. Und Esra und Nehemia wurden auch als ein Buch betrachtet. Ebenso die 12 kleinen Propheten, die ja traditionell immer in eine Schriftrolle aufgeschrieben wurden. Und ich habe das ja auch schon erklärt, dass man in Qumran die 12 Propheten auch eben auf eine Rolle gefunden hat. Ruth wird als Anhang zu Richter angeschaut und Klagelieder als Anhang zu Jeremia. Und so kommt man dann auf 22 Bücher fürs Alte Testament. Und das entspricht natürlich schön der Zahl der 22 Buchstaben im hebräischen Alphabet. Also das nur so zwischendrin. Ich wiederhole nochmals. Wir haben unter uns nicht unzählige Bücher, die keine Übereinstimmung haben und sich gegenseitig widersprechen. Wir besitzen nur 22 Bücher, welche Berichte über die ganze Vergangenheit enthalten. Zu Recht werden sie als von Gott kommend betrachtet. 5 von ihnen stammen von Moses und beinhalten die Gesetze und die Überlieferung von der Erschaffung des Menschengeschlechts bis zu seinem Tode. 5. Mose 34. Diese Berichte umfassen einen Zeitraum von etwas weniger als 3000 Jahren. Die Zeit vom Tode Moses bis zur Herrschaft von Artaxerxes, dem König von Persien, der nach Xerxes herrschte. Xerxes ist übrigens der König, mit dem Esther verheiratet war. In der Bibel Ahasveros. Der nach Xerxes herrschte, wurde von den Propheten aufgeschrieben, die nach Moses lebten. Sie beschrieben die Ereignisse ihrer Zeit in 13 Büchern. Die übrigen 4 Bücher enthalten Lobgesänge zur Ehre Gottes und Vorschriften über das Verhalten im Leben. Unsere Geschichte ist von der Zeit des Artaxerxes an zwar auch detailliert aufgeschrieben worden. Also jetzt geht es um die Zeit nach Malachi, ja? Unsere Geschichte ist von der Zeit des Artaxerxes an zwar auch detailliert aufgeschrieben worden, aber diese Bücher haben nicht die gleiche Glaubwürdigkeit erlangt wie die früher geschriebenen, weil es seit jener Zeit keine genaue Aufeinanderfolge von Propheten mehr gab. Also zum Beispiel die Bücher Makkabäer sprechen ja über diese Zeit. Das sind Geschichtsbücher aus dem Judentum, die aber im Judentum nie als Gottes Wort betrachtet worden sind. Und so sagt ja übrigens auch 1. Makkabäer 9, die Zeit war so traurig, damals im 2. Jahrhundert, zur Zeit der Makkabäer, so traurig, wie es nie gewesen ist, seitdem man keine Propheten mehr hat. Eben seit Malachi. Und diese Bücher behaupten auch nicht, inspiriert zu sein, diese Apokryphen. Das waren also eben Bücher, die auch die Geschichte beschrieben haben, aber, Flavius erklärt, aber diese Bücher haben nicht die gleiche Glaubwürdigkeit erlangt wie die früher geschriebenen, weil es seit jener Zeit keine genaue Aufeinanderfolge von Propheten mehr gegeben hat. Wie standhaft wir an unseren Büchern festhalten, wird dadurch deutlich, was wir tun. Denn während so vielen Jahrhunderten, die seither verflossen sind, hatte niemand die Verwegenheit gehabt, wieder etwas hinzuzufügen, noch etwas wegzunehmen oder etwas zu verändern. Ja, es wird allen Juden von Geburt an zur Selbstverständlichkeit gemacht, diese Bücher als göttliche Lehren zu betrachten, darin zu verharren und, wenn es nötig ist, sogar gerne dafür zu sterben. Da beschreibt ein Jude aus dem 1. Jahrhundert die Überzeugung des Judentums. Und das ist eben in Übereinstimmung mit dem Talmud, der sagt, nach den Propheten Haggai, Zacharia, Malachi, wich der Heilige Geist von Israel. Nun, auf Malachi folgte die Zeit der 400 stummen Jahre oder etwa 430 stummen Jahre bis zum Kommen des Messias. Wir haben ja auch einmal einen Bibelstudientag gehabt über dieses Thema, die 400 stummen Jahre. Da gibt es auch eine CD dazu, auch ein Skript, wenn man das haben will. Nun können wir also sagen, das Buch Malachi ist Gottes feierliches Schlusswort zum Alten Testament. Es schließt gewissermaßen so feierlich das Alte Testament ab, so wie die Offenbarung feierlich das Neue Testament und damit die ganze Bibel abschließt, indem sie dann klar macht in den letzten Versen, wer von diesen Dingen etwas wegnimmt, von dem wird Gott wegnehmen, und wer etwas hinzufügt, dem wird Gott von diesen Plagen in dem Buch hinzufügen. Also die schriftliche Offenbarung ist so mit der Offenbarung endgültig abgeschlossen, aber Malachi schloss die alttestamentliche Offenbarung ab. Das Thema dieses Buches kann man so umschreiben: Gottes Liebe und Israels kaltes Herz. Der Bibeltext ist ja auf Seite 2 vollständig aufgeführt in einer Übersetzung von mir, die sehr wörtlich ist und auch die poetischen Verszeilen, wie sie im Grundtext vorhanden sind, sichtbar im Deutschen wiedergibt. Ich lese Kapitel 1, Vers 1. Das ist einfach mal der Titel. Ausspruch des Wortes des Ewigen an Israel durch Malachi. Und dann kommt die Eröffnung des Buches, Kapitel 1, Vers 2 bis 5, Gottes Liebe zu Israel. Ich habe euch geliebt, spricht der Ewige, aber ihr sagt, worin hast du uns geliebt? Also ganz am Schluss des Alten Testamentes nochmals diese Erklärung Gottes an sein Volk, dass er Israel liebt, trotz all der vergangenen Untreue. Und frech wird geantwortet in dieser verkommenen Zeit, worin hast du uns geliebt? Und nach diesem Prophet schweigt Gott. 430 Jahre, bis dann schließlich dieses Kind in Bethlehem geboren wird. Und die Antwort auf diese freche Gegenfrage, worin hast du uns geliebt, wird uns dann in Römer 5 so eindrücklich gegeben. Ich lese dazu, als Gottes Antwort Jahrhunderte später, worin hast du uns geliebt? Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Eben auch noch Römer 5, Vers 6 dazu. Denn Christus ist, da wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen möchte vielleicht jemand zu sterben wagen. Und nochmals, Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Eindrücklich, diese Antwort des Neuen Testaments auf diese freche Frage ganz am Schluss des Alten Testaments. Eine Kurzzusammenfassung des Propheten Malachi kann man so umschreiben: Schon kurze Zeit nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft, das war ja damals 538 vor Christus, verkam das Volk völlig. Fehlende Gottesfurcht, unwürdige Opfer, treulose Priester, Scheidungen und Mischehen kennzeichnen den unseligen oder unglücklichen Zustand des Volkes. Erweckungen halten nur für kurze Zeit an. Gott kündigt das Kommen des Messias und dessen Wegbereiter an. Er ruft zur Rückbesinnung auf das Wort Gottes, um einem zukünftigen, schonungslosen Gericht entgehen zu können. Und so haben wir also in Malachi noch die allerletzten messianischen Prophezeiungen. Die Prophezeiungen auf den kommenden Erlöser, den Messias, die ziehen sich durch das Alte Testament von 1. Mose 1 an, wie ein roter Faden hindurch. Durch das erste Kommen des Herrn Jesus vor 2000 Jahren wurden insgesamt über 300 dieser Prophezeiungen erfüllt. Und hier in Malachi finden wir also noch die allerletzten Prophezeiungen auf das Kommen des Messias. Und dann kam dieses Schweigen Gottes. Die Schriften wurden nicht mehr verändert, es wurde nichts mehr hinzugefügt, aber die bestehenden Schriften wurden abgeschrieben. Die besten Handschriften wurden im Tempel in Jerusalem aufbewahrt. Das waren die Standardvorlagen, nach denen die Abschriften immer wieder korrigiert werden konnten. Es kam das lange Warten auf den verheißenen Erlöser. Jetzt gehen wir weiter im Text von Malachi. Malachi 1, Vers 2 noch einmal. Also dies im Zusammenhang dieser Eröffnung Gottes Liebe zu Israel. Ich habe euch geliebt, spricht der Ewige. Aber ihr sagt, worin hast du uns geliebt? War nicht Esau der Bruder von Jakob? Spruch des Ewigen. Ja, den Jakob habe ich geliebt, den Esau aber habe ich gehasst. Und ich mache seine Berge zu einer entsetzlichen Wüste und sein Erbteil zu einem Wohnort für die Schakale der Wüste. Wenn Edom spricht, wir sind verwüstet, aber wir wollen die Trümmer wieder aufbauen. So spricht der Ewige der Heerscharen. Sie werden aufbauen, aber ich werde abreißen. Und man wird sie nennen Gebiet der Gesetzlosigkeit. Und das Volk, dem der Ewige zürnt in Ewigkeit. Und eure Augen werden es sehen und ihr werdet sprechen. Groß ist der Ewige über das Gebiet Israels hinaus. Gott sagt, er liebt Israel. Und er sagt, ich habe Jakob geliebt, Esau aber gehasst. Jetzt könnte man darin eine Bestätigung der Verwerfungslehre sehen. Die Verwerfungslehre ist das, was die extremen Calvinisten, die noch weiter gegangen sind als Calvin, gelehrt haben und lehren. Sie sagen nämlich, Gott hätte gewisse Menschen erwählt, um errettet zu werden, und andere Menschen hat er verworfen, dass sie nicht errettet werden sollen. Und da kann man dann zitieren, ja, den Jakob habe ich geliebt, den Esau aber habe ich gehasst. Aber jetzt muss man bedenken, wann hat Esau gelebt und Jakob? Das war ja weit, weit, weit über 1500 Jahre hinaus. Wir sind hier jetzt um 430 beim letzten Propheten. Das Leben dieser Menschen war schon längst vorbei. Und auch ihre Gnadenzeit, Gott gibt jedem Menschen Gnadenzeit auf dieser Erde, denn 1. Timotheus 2, Vers 4 sagt, dass Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 2. Petrus 3, Vers 9 sagt, dass Gott nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Aber wenn das Leben abgeschlossen ist, dann ist garantiert keine Möglichkeit mehr für eine Umkehr. Im Jenseits gibt es keine Möglichkeit zur Umkehr. So wie das Buch Prediger sagt, wo der Baum fällt, da bleibt er liegen. Hebräer 9, Vers 27, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Und der Herr Jesus sagt in Markus 2, der Sohn des Menschen hat Gewalt, auf Erden Sünden zu vergeben. Nur auf der Erde. Im Jenseits gibt es keine Sündenvergebung mehr. Aber eben das Leben dieser beiden war abgeschlossen und Esau hat sich gegen die Gnade Gottes entschieden. Wir lesen in Hebräer 12 diese tragische Stelle. Aber man muss aufpassen. Tragisch bedeutet ja normalerweise das Schicksal eines Menschen, für das er nichts kann. Aber in dem Sinn ist es nicht tragisch, sondern es ist tragisch einfach schrecklich, ein Mensch, der sich selber so gegen die Gnade entschieden hat. Hebräer 12, Vers 16, dass nicht jemand ein Hurer sei oder ein Ungöttlicher wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisset, dass ihr auch nachher, als ihr den Segen ererben wollte, verworfen wurde. Denn er fand keinen Raum für die Buße, obgleich er ihn sehr mit Tränen suchte. Was suchte er mit Tränen? Es gibt Bibelübersetzungen, da meint man, ja, er suchte die Buße mit Tränen. Nein, obgleich er ihn sehr mit Tränen suchte, das ist gemeint, ihn den Segen. Ja, kann jemand sagen, ja, aber im griechischen Text ist eben Segen und Buße beides das gleiche Geschlecht und darum könnte sich das beziehen auf Buße oder es könnte sich beziehen auf Segen. Ja, aber dann muss man das Alte Testament beiziehen. Der Hebräerbrief bezieht sich ja auf die Stelle zurück, nachdem Esau festgestellt hat, sein Vater hat Jakob gesegnet und nicht ihn. Und da hat er geweint und hat geschrien, er möchte auch einen Segen haben. Aber es geht nicht darum, dass er die Buße gesucht hätte. Er sucht den Segen unter Tränen. Und hier erklärt der Hebräerbrief, für die Buße fand er keinen Raum. Und so ist Esau ein Ungöttlicher gewesen, der die Gnade verschmäht hatte und darum dieses Urteil, also lange nachdem diese beiden Personen abgelebt sind, ja, den Jakob habe ich geliebt, nicht weil er so ein toller Mensch war. Er war ein Mensch, der so viele Ränke gemacht hat in seinem Leben, aber er hat Buße getan. Und Gott hat ihn schließlich an den Punkt geführt, wo er ihn haben wollte. Man denke an den alten Jakob, der über dem Stab anbetet. Und sogar den Pharao, die Nummer 1 der Welt, segnet, obwohl der Hebräerbrief, Kapitel 7, sagt, ohne Widerspruch wird das Geringere von dem Besseren gesegnet. Also der Bauer aus Kanaan wusste, dass er eine höhere Position hat als die Nummer 1 der Welt, der Pharao von Ägypten. Ja, eben weil dieser Mann die Gnade Gottes angenommen hat. Und darum sagt Gott, ja, den Jakob habe ich geliebt, den Esau aber habe ich gehasst. Jakob hat ihm dann schon noch einen Segen gegeben. Aber dieser Segen war eigentlich ein Fluch. Und zwar heißt es in 1. Mose 25, ich meine natürlich 1. Mose 27, da haben wir den Segen in Anführungsstrichen in Vers 39. Da antwortete sein Vater Isaak und sprach zu ihm, zu Esau, siehe, fern von der Fettigkeit der Erde wird dein Wohnsitz sein und ohne den Tau des Himmels von oben her. Und von deinem Schwerte wirst du leben und deinem Bruder wirst du dienen. Und es wird geschehen, wenn du umherschweifst, wirst du sein Joch zerbrechen von deinem Halse. Also er kündigt ihm an, nicht ein verheißenes Land, das von Milch und Honig fließt, sondern fern vom Segen und der Fruchtbarkeit wirst du wohnen. Und so hat Esau später Wohnsitz genommen im heutigen Südjordanien, im Land Edom. Und seine Nachkommen haben dort ein Reich aufgebaut. Dazu gehört ja auch die Felsenstadt Petra. Das ist eine Wüstenlandschaft. Und nun heißt es aber hier in Malachi 1, Vers 3b, und ich mache seine Berge zu einer entsetzlichen Wüste und sein Erbteil zu einem Wohnort für die Schakale der Wüste. Ich habe hier erklärt, der Ausdruck zu einer entsetzlichen Wüste ist im Hebräischen Shemama. Das ist eine Wüste, die beim Betrachter Entsetzen auslöst. Nicht wahr? Es gibt verschiedene Wörter für Wüste im Hebräischen. Gerade in den nächsten Verszeile kommt das Wort Midbar vor. Midbar ist eine Wüste, in der man Kleinvieh weiden lassen kann. Denn Midbar kommt von dem Wort Hidvir, ernähren, füttern. Und so kann also auch die Wüste Judäa, kann man nicht nennen eine Shemama, eine entsetzliche Wüste, sondern es ist eine Wüste, wo man Kleinvieh eben aufziehen kann, wo man Nahrung findet für Schafe und Ziegen. Aber eine solche Wüste war Edom von Alters her. Aber Gott kündigt hier an, ich mache diese Wüste zu einer entsetzlichen Wüste. Das heißt zu einem zerstörten, kaputten Land, das beim Betrachter Entsetzen auslösen wird. Und das ist unabänderlich. Vers 4, wenn Edom, also die Nachkommenschaft von Esau, spricht, wir sind verwüstet, aber wir wollen die Trümmer wieder aufbauen. So sagt Gott, es geht nicht, dann werde ich wieder abreißen. Man wird dieses Gebiet nennen, Gebiet der Gesetzlosigkeit und das Volk, dem der Ewige zürnt in Ewigkeit. Dieses endgültige Gericht über Edom wird dann in vielen prophetischen Abschnitten beschrieben. Zum Beispiel im Buch Obadja. Dieses Gericht dort ist noch zukünftig. Es zeigt, dass Bundesgenossen von Edom in der Endzeit sich gegen Edom wenden werden, um es zu verwüsten und auszurauben. Dann kann man für sich lesen Hesekiel 35 und 36, spricht auch über diese zukünftige Totalverwüstung. Und ich möchte jetzt noch zitieren aus Jesaja 34. Ganz, ganz eindrücklich, was dort steht. Könnte man ein Buch schreiben mit dem Titel Die Zukunft Jordaniens? Ja, man müsste lesen Jesaja 34 im ganzen Zusammenhang, aber ich nehme ein paar Verse daraus heraus. Vers 5. Denn trunken ist im Himmel mein Schwert. Siehe, auf Edom fährt es herab und auf das Volk meines Bannes zum Gericht. Das Schwert des Herrn ist voll Blut. Und so weiter, dann Vers 8. Denn der Herr hat einen Tag der Rache, ein Jahr der Vergeltung für die Rechtssache Zions. Und da muss man ja bedenken, Zion, das ist der Tempelberg. Wer hat damals 1948 den Tempelberg erobert, die jüdische Gemeinschaft in der Altstadt von Jerusalem umgebracht oder vertrieben? Den Tempelberg an sich gerissen, das war Jordanien. Zusammen mit seinen Freunden Irak, Syrien, Libanon, Ägypten, Saudi-Arabien und Jemen. Das ist die Rechtssache von Zion, die Gott eben hier erwähnt. Und noch heute fordert eben die arabisch-muslimische Welt, dass die Juden Zion wieder zurückgeben müssen. Und sie wollen die ganze Ost-Jerusalem als Hauptstadt eines Palästinenserstaates. Sie wollen den Juden den Tempelberg wieder wegnehmen. Also hier sagt Gott, es gibt einen Tag der Vergeltung für die Rechtssache Zions. Vers 9. Und Edoms Bäche verwandeln sich in Pech und sein Staub in Schwefel. Und sein Land wird zu brennendem Pech Tag und Nacht. Erlischt es nicht, ewiglich steigt sein Rauch empor. Von Generation zu Generation liegt es verödet. Für immer und ewig zieht niemand hindurch. Und Pelikan und Igel nehmen es in Besitz und Eul und Rabe wohnen darin. Und er zieht darüber die Messschnur der Öde und das Senkblei der Leere. Das ist übrigens noch interessant, diese beiden Ausdrücke Öde und Leere ist im Hebräischen Tohu und Bohu. Das erinnert an 1. Mose 1, Vers 2. Vaharetz haita tohu vavohu. Und die Erde war Wüstheit und Leere. Und ich gehe weiter. Vers 12. Seine Edlen, keine sind da, welche das Königtum ausrufen. Und alle seine Fürsten sind zu nichts geworden. Und in seinen Palästen schießen Dornen auf, Nesseln und Disteln in seinen Burgen. Und so weiter. Und dann noch Vers 16. Forschet nach im Buch des Herrn und leset, es fehlt nicht eines von diesen, keines vermisst das andere. Denn mein Mund, er hat es geboten und sein Geist, er hat sie zusammengebracht. Und er selbst hat ihnen das Los geworfen und seine Hand hat es ihnen zugeteilt mit der Messschnur. Ewiglich werden sie es besitzen, von Geschlecht zu Geschlecht darin wohnen. Also da wird von Generation zu Generation wird hier
brennendes Pech aufsteigen. Tag und Nacht erlischt es nicht. Ewiglich steigt sein Rauch empor. Vers 10.
Das ist die Parallele zu Malachi 1. Und ihr werdet sprechen, groß ist der Ewige über das Gebiet Israels hinaus. Gott ist nicht ein Lokalgott, wie die Götter der Heiden. Das sind, normalerweise sind das Götter von bestimmten Orten und Gebieten. Aber der Ewige, der Gott der Bibel, ist der Gott über alles. Jetzt kommen wir zu dem ersten Hauptteil. Das war nur die Eröffnung, die Einleitung, kann man sagen. Jetzt kommt der erste Hauptteil mit dem Titel Ermahnungsbotschaft, Kapitel 1, 6 bis 2, 16. Der zweite Hauptteil beginnt dann in Kapitel 2, Vers 17. Das ist die Verheißungsbotschaft bis zum Schluss. Aber diese beiden Hauptteile, Ermahnungsbotschaft und Verheißungsbotschaft, die zerfallen in verschiedene Unterabschnitte. Also dieser erste Teil, Ermahnungsbotschaft, hat drei Unterabschnitte. Erstens Verurteilung der Opfer, Kapitel 1, 6 bis 14. Dann zweitens Verurteilung der Priester, 2, 1 bis 9. Und drittens Verurteilung der Mischehen und Ehescheidungen, 2, Verse 10 bis 16. Jetzt lesen wir also in der Ermahnungsbotschaft Verurteilung der Opfer, 1, Vers 6 bis 14. Ein Sohn soll den Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich aber Vater bin, wo ist meine Ehre? Und wenn ich Herr bin, wo ist die Ehrfurcht vor mir? Spricht der Ewige der Heerscharen zu euch, den Priestern, den Verächtern meines Namens. Aber ihr sagt, womit haben wir deinen Namen verachtet? Ihr bringt auf meinem Altar unreines Brot. Aber ihr sagt, womit haben wir dich verunreinigt? Durch euer Sprechen, der Tisch des Ewigen, er ist verächtlich. Und wenn ihr darbringt, Blindes, um zu opfern, nichts Böses ist es. Und wenn ihr darbringt, Lahmes und Krankes, nichts Böses ist es. Bringe es doch deinem Landpfleger. Wird er dich wohlgefällig annehmen oder wird er dein Angesicht erheben? Spricht der Ewige der Heerscharen. Und nun fleht doch das Angesicht Gottes an, damit er uns gnädig sei. Von eurer Hand ist dies geschehen. Wird er euer Angesicht erheben? Spricht der Ewige der Heerscharen. Dass doch jemand unter euch sei, der da schlösse die Tore, damit ihr meinen Altar nicht vergeblich in Flammen setzt. Ich habe kein Gefallen an euch, spricht der Ewige der Heerscharen. Und euer Speisopfer nehme ich nicht wohlgefällig aus eurer Hand. Doch vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang wird groß sein mein Name unter den Nationen. An jedem Ort wird geräuchert werden, wird meinem Namen dargebracht werden, und zwar reines Speisopfer. Denn groß wird sein mein Name unter den Nationen, spricht der Ewige der Heerscharen. Und jetzt kommt plötzlich ein Abschnitt, der nicht mehr poetisch ist. Prosa. Darum merkt man, es ist ganz anders gedruckt, nicht mehr in Verszeilen. Aber ihr entweiht ihn, indem ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verunreinigt und sein Einkommen verächtlich ist sein Essen. Und ihr sagt, siehe, welch eine Mühsal. Ihr blast ihn an, spricht der Ewige der Heerscharen. Und ihr bringt Geraubtes herbei und das Lahme und das Kranke. Und so bringt ihr die Opfergabe. Soll ich sie wohlgefällig von eurer Hand annehmen, spricht der Ewige. Und verflucht sei, wer betrügt, während ein männliches in seiner Herde ist. Und wer gelobt und dem Herrn ein verdorbenes opfert. Und jetzt wird's wieder klar poetisch. Doch ich bin ein großer König, spricht der Ewige der Heerscharen. Und mein Name ist ehrfurchtgebietend unter den Nationen. Also wir sehen hier schreckliche Missstände unter dem jüdischen Volk. Da um 430 vor Christus. Was mal auffällt, ist, es gibt keine richtige Ehrfurcht vor Gott. Und Gott erklärt, es ist doch unter den Menschen ganz normal, Vers 6, ein Sohn soll den Vater ehren. Und ein Knecht seinen Herrn. Und jetzt sagt Gott, ja, aber ich als Gott, als Erschaffer aller Menschen, bin doch Vater. In diesem Sinn wird Gott nämlich im Alten Testament Vater genannt, wiederholt. Ich lese nur mal aus Jesaja. Jesaja 64, Vers 8. Und nun, Herr, du bist unser Vater. Wir sind der Ton und du bist unser Bildner. Und wir alle sind das Werk deiner Hände. Sehen wir, dieser Name für Gott, unser Vater, das ist nicht etwas Neutestamentliches. Das ist schon alttestamentlich. Aber es ist klar gemeint, Gott als der Erschaffer aller Dinge. Der Erschaffer der Menschen und natürlich der Urheber des verheißenen Volkes Israel. Und darum, Herr, du bist unser Vater, wir sind der Ton und du bist der Bildner. Wir sind das Werk deiner Hände. In diesem Sinn wird Gott im Alten Testament Vater genannt. Und wenn der Herr Jesus seine Jünger lehrt, in Matthäus 6 zu beten, unser Vater, der du bist in den Himmeln, so ist das nicht jetzt ein typisch neutestamentliches christliches Gebet, sondern es ist genau so, wie man im Judentum betet. Avinu Shebashamayim, unser Vater, der du bist in den Himmeln, das findet man auch im Judentum, auch im Talmud kommt das so vor. Also Gott stellt sich so vor, ich bin Vater, aber wenn ich Vater bin, wo ist meine Ehre? Wenn ich Herr bin, wo ist die Ehrfurcht vor mir? Ihr seid meine Diener, aber ihr habt keine Ehrfurcht vor mir. Ich muss vielleicht hier noch ergänzen, aber der Herr Jesus hat Gott genannt Abba. Im Neuen Testament, in Markus 14, in seinem Gebet in Garten Gethsemane, findet man das, Abba, Vater. Und Abba, hat man im Judentum gelehrt, soll man Gott nicht anbeten. Also man kann alle jüdischen Gebetsbücher durchgehen, man wird nie finden Abba als Anrede für Gott. Die Rabbiner haben gesagt, das ist zu intim. So können wir Gott nicht ansprechen, denn Abba heißt eben, ist zärtlicher als Vater. Es ist Papa. Avinu, unser Vater, das geht. Aber die Rabbiner haben gelehrt, man soll auch Gott nicht nennen Avi, mein Vater, im Gebet. Sondern man soll Gott, auch wenn man alleine betet, immer Avinu nennen, unser Vater. Und genauso sagt der Herr Jesus, wenn du betest, geh in deine Kammer, schließe sie zu. Und dann erklärt er, wie man beten soll, unser Vater, der du bist in den Himmel, nicht mein Vater. Also, da ist ein Unterschied, nicht Abba und nicht mein Vater. Aber wir sehen, der Herr Jesus hat Gott genannt Abba. Und in so vielen Stellen nennt er ihn mein Vater. Und das war immer schockierend für diejenigen, die ihn hörten. Mein Vater, wer darf Gott so nennen? Und man hat verstanden, was das bedeutet. Wenn der Herr Jesus sagte, Avi, schlagen wir mal auf, Johannes 5, da sind wir in Jerusalem, nach der Heilung des Gelähmten bei den Teichen Bethesda. Johannes 5, Vers 18, darum nun suchten die Juden noch mehr ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, wie sie meinten, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, sich selbst Gott gleichmachend. Also für sie war klar, wenn jemand Gott nennt, mein Vater, dann ist er nicht ein Mensch wie alle anderen, sondern dann macht er sich Gott gleich. Aber der Herr Jesus hat sich Gott nicht gleich gemacht, er ist der ewige Sohn Gottes, der Gott von Ewigkeit her kannte als Avi, mein Vater. Und er war der einzige Sohn. Es gab nicht noch andere Söhne. Darum steht auch in Sprüche 30, Vers 4. Weißt du den Namen Gottes? Weißt du seinen Namen und den Namen seines Sohnes? Der Name seines Sohnes, das macht deutlich. Gott hat einen Sohn, aber nur einen. Ich sage nicht, wenn ich, sagen wir, von meinem zweiten Sohn spreche, mein Sohn hat gesagt. Ja, weil ich drei Söhne habe. Da kann ich nicht sagen, mein Sohn hat gesagt, da muss ich sagen, mein Ältester hat gesagt oder mein Mittler hat gesagt oder der ganz Kleine da hat gesagt. Ja, aber kennst du den Namen seines Sohnes? Das ist der eingeborene Sohn. Und so ist der Herr Jesus von Ewigkeit her der Sohn Gottes in Gemeinschaft mit dem Vater und er ist Gott gleich. Das haben die verstanden. Wenn er Gott nennt Avi, dann ist er Gott gleich. Und sie haben das als Lästerung angesehen, weil sie ihn nicht als den ewigen Sohn Gottes erkannt haben. Und der Herr Jesus ist in diese Welt gekommen und er hat uns gezeigt, wer der ewige Vater ist. Das ist das Thema im Johannesevangelium. Und darum wird Gott so oft Vater genannt im Johannesevangelium. Aber es geht da jetzt nicht um Gott als den Schöpfer, sondern es geht um den ewigen Vater des ewigen Sohnes. Und der Herr Jesus spricht dann in Johannes 17 zum Vater, als die Schatten von Golgatha schon auf ihn gefallen waren und er sagt, Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Und er sagt, ich möchte, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, damit sie meine Herrlichkeit schauen. Und dann sagt er, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Und so ist der Herr Jesus in diese Welt gekommen und die Seinigen, die in der Welt waren, sein eigenes Volk, die Masse, hat ihn nicht erkannt. Aber, sagt Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Johannes nennt im Johannesevangelium nie die Gläubigen Söhne Gottes. Das tut der Apostel Paulus in Römer 8. Aber weil Johannes ganz speziell den ewigen Sohn zeigt, spricht er im Johannesevangelium von den Gläubigen und auch in seinen Briefen immer von den Kindern Gottes. Aber das heißt, diejenigen, die den Herrn Jesus aufgenommen haben und durch ihn den Vater erkannt haben, die dürfen jetzt auch diese Beziehung zum ewigen Vater haben. Aber sie sind nicht auf der Stufe des ewigen Sohnes. Sie sind Kinder Gottes, während er der ewige Sohn ist. Aber sie dürfen Gott nun kennen, so wie der Herr Jesus Gott von Ewigkeit hier kennt. Und darum, Galater 4 und Römer 8 sagen, durch den Geist der Sohnschaft dürfen wir Gott nennen, Abba, Vater. Aber was man nirgends findet, auch im Neuen Testament nicht, dass die Erlösten den Vater nennen, mein Vater. Aber mein Vater, das ist wirklich die Ausdrucksweise des Herrn Jesus, der Gott gleich ist. Ja, das war nur so ein Exkurs eben zu dem, wie Gott hier Vater genannt wird. Und übrigens kommt das dann wieder in Kapitel 2, Vers 10. Ich lese gerade dort, da fragt das Volk selber, haben wir alle nicht einen Vater? Hat nicht ein Gott uns erschaffen? Warum handeln wir treulos gegeneinander, indem wir den Bund mit unseren Vätern entweihen? Sehen wir auch da wieder, wir einen Vater? Und die nächste Verszeile macht klar, ein Gott, der uns erschaffen hat. Vater im Sinn von Schöpfer. Aber das, was wir kennen dürfen, auf der Grundlage des Neuen Testaments, das ist eine Beziehung, die Beziehung, die im Judentum möglich war, unendlich übersteigt. Und das zu entdecken und zu wertschätzen, das lohnt es sich. Nun also sagt Gott, keine Ehre da als Vater, keine Ehrfurcht als Herr. Und wie nennt Gott sich hier? Vers 6 spricht der Ewige der Heerscharen zu euch. Das ist der typische Name Gottes in Malachi. Ich habe das unter dem Titel, Seite 1, charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten. Darauf kommen wir immer wieder zurück. Da steht unter Punkt 3, nein, unter Punkt 5, 24 Mal der Ewige der Heerscharen. Hebräisch Adonai Zvaot. Der Ewige der Heerscharen, also im Hebräischen eigentlich Yahweh, das heißt der Seiende, der Unwandelbare. Und Zvaot ist die Mehrzahl von Zava, Armee, Heer. Und darum also der Ewige der Heerscharen. Das Wort Zvaot wird in der Bibel benutzt für die Sternenheere des Weltalls. Und in der modernen Zeit hat man ja im 20. Jahrhundert entdeckt, die Milchstraße, die man so als weißes, nebliges Band manchmal sehen kann am Himmel, das ist ein riesiges Sternensystem, eine Spirale, die sich dreht, und zu der gehören wir auch, mit etwa 200 Milliarden Sterne. Und dann hat man im 20. Jahrhundert entdeckt, ja, aber wir sind natürlich lange nicht das einzige Spiralsystem. Es gibt noch weitere. Und heute ist man so weit, dass man sagt, also was man mit Hubble gesehen hat, muss man rechnen mit etwa 100 Milliarden solchen Galaxien, a je 100 Milliarden Sternen. Und wenn Gott sich nennt, ich bin der Herr der Heerscharen, dann heißt das, ich bin der Herr, der all diese Sterne, das ganze Weltall in seiner Hand hält. Und was ist dann die Erde? Ein Nichts. Und die entferntesten Galaxien, die man mit dem Hubble-Teleskop gesehen hat, die werden auf eine Distanz geschätzt von Abermilliarden Lichtjahren. Also wo theoretisch das Licht von dort bis hierher Milliarden von Jahren zurücklegen müsste. Obwohl es in der Sekunde 300.000 Kilometer saust. Theoretisch, denn das musste ja von Anfang der Schöpfung nicht so geschehen. Gott hat ja alles erschaffen. Aber, und auch, dass man es sehen kann, hat er so gemacht. Aber das zeigt, es ist absolut unvorstellbar, übersteigt jegliche menschliche Vorstellung. Und das zeigt uns, wie groß dieser Gott ist, der Ewige der Heerscharen. Nun wird aber dieser Ausdruck Zvaot auch gebraucht in der Bibel für die Armeen der Engel. Und wir lesen in Offenbarung 5 zum Beispiel von Hunderten von Millionen von Engeln, die um den Thron Gottes stehen und anbeten. Aber dieser Gott ist der Gott, der die ganze Engelwelt in seiner Hand hat und sie sind ihm untertan. Auch die gefallenen Engel müssen ihm gehorchen, auch der Satan. Gott steht über allem. Und wir sehen auch in Hiob 1, wie Satan auch immer wieder vor Gott erscheint, vor seinem Thron. Und er kann nicht handeln außerhalb des Bereiches, den der Herr ihm zulässt. Das ist der Herr der Heerscharen. Weiter wird Zvaot oder Zava gebraucht auch für die Armeen des Volkes Israel. Das heißt, es ist der Gott, der auch die Militärschlagkraft Israels in seiner Hand hat. Und der Ausdruck wird auch gebraucht für die Armeen der Völker in der ganzen Welt. Das heißt, Gott hat auch alle Armeen, selbst der gottlosen Völker, in seiner Hand. Und sie können nur in dem Rahmen handeln, wie Gott es zulässt. Das zeigt Gottes Souveränität und Autorität, wie er über allem steht. Und wenn es hier geht, dass Gott diesen Menschen sagen muss, wo ist meine Ehre? Wo ist meine Ehrfurcht? Dann stellt er sich vor, spricht der Ewige der Heerscharen. Also wir müssen wirklich über diesen Namen Gottes nachdenken, damit wir einen Eindruck von der Größe Gottes bekommen. Und dann wird klar, wenn es ganz am Schluss dieses Abschnittes heißt, in Vers 12, in den letzten drei Zeilen, doch ich bin ein großer König, spricht der Ewige der Heerscharen. Und mein Name ist ehrfurchtgebietend unter den Nationen. Also es zeigt, wie groß dieser Gott ist. Und er hat Israel auserwählt und aus Israel einen Stamm, speziell, um ihm Opfer des Dankes und des Lobes darzubringen. Aber er sagt, was ihr mir darbringt, das ist so hässlich und schäbig. Und ihr verachtet das. Er sagt sogar zu den Priestern in Vers 6, sie seien Verächter seines Namens. Sie realisieren gar nicht mehr, wie groß Gott ist. Und ist das nicht gerade ein Problem in der heutigen Zeit, dass dieses Bewusstsein der Majestät, Größe und Erhabenheit und der Souveränität bedeutet, Gott kann handeln, wie er will. Und er kann auch das Böse gebrauchen, um seine guten Pläne letztlich auszuführen. Damit gilt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Dass diese Erhabenheit Gottes so wenig gesehen wird. Und das ist der Vorwurf hier. Und sie merken es nicht mal. Es heißt hier in Vers 6 am Schluss, aber ihr sagt, womit haben wir deinen Namen verachtet? Sie sind gar nicht bewusst. Wo ist das Problem, sagen sie? Das ist auch nun etwas ganz Typisches, dieser Ausdruck. Immer wieder kommt das in Malachi, aber ihr sagt, aber ihr sagt. Wir haben das schon gehabt in Vers 2, nicht wahr? Ich habe euch geliebt, spricht der Ewige, aber ihr sagt. Unter charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten, Punkt 3 habe ich geschrieben, 12 Mal kommt dieser Ausdruck vor und ihr sagt. Oder je nach Zusammenhang kann man dann auch übersetzen, den gleichen Ausdruck, aber ihr sagt. Hier habe ich alle 12 Stellen aufgeführt. Und dann gibt es aber zu diesen 12 Stellen noch Kapitel 1, 8, 2, 17b und 3, 14, wo man auch nochmals sieht, wie das Volk zitiert wird, wie es etwas spricht. Das ist also ganz typisch. Gott spricht und die Menschen sprechen auch, aber ganz unverschämt. Sie sprechen über Gott, aber in so unwürdiger Weise. Und nun haben wir hier weiter in Vers 7 wieder ein Aber ihr sagt. Gott sagt, ihr bringt auf meinen Altar unreines Brot. Aber ihr sagt, womit haben wir dich verunreinigt? Und Gott erklärt, ihr verachtet den Altar des zweiten Tempels in Jerusalem. Und ihr findet das gar nicht wichtig, was hier Gott dargebracht wird. Ihr verachtet das eigentlich. Und man bringt blinde Tiere, man bringt lahme und kranke Tiere. Warum? Ja, weil man weiß, dass jetzt Mose sagt doch, man müsse Opfertiere bringen. Ja, sie machen das. Aber wenn sie sich dann so überlegen, zu Hause im Stall, was soll ich jetzt in Jerusalem darbringen? Ist doch toll, ich habe da noch ein krankes Schaf. Dem kann ich sowieso nichts anfangen. Dann opfere ich das. Nun, was heißt das für uns übertragen? Man bringt Gott das, was man eh nicht unbedingt braucht. Aber Gott ist nur zufrieden mit dem Besten. Wir sehen schon bei Abel, bei diesen ersten Opfern, die ein Mensch dargebracht hat, finden wir, wie er von den Erstlingen der Herde brachte. Er brachte das Vorzüglichste, weil es ja ein Hinweis sein sollte auf den einzigen Sohn Gottes, den Gott einmal uns geben würde. Und so wollte Gott, dass man ihm nur das Beste bringt. Aber sie haben einfach gerade das gebracht, was sie nicht mehr brauchen. Und wie wird das kommentiert? Vers 8. Und wenn ihr da bringt, Blindes um zu opfern, so sagen sie, nichts Böses ist es. Und wenn ihr da bringt Lahmes und Krankes, nichts Böses ist es. Und dann sagt Gott, ja, geht doch mal zum Landpfleger, zu eurem Führer. Schon Nehemia wurde ja ein Landpfleger genannt. Ja, darf man ihm als Geschenk ein blindes Tier bringen? Das würde er doch nie akzeptieren. Wird er dich wohlgefällig annehmen oder wird er dein Angesicht erheben? Ich habe in der Fußnote geschrieben, das Niederfallen aufs Angesicht drückt tiefste Unterwürfigkeit aus. Das Aufheben des Angesichts durch die geehrte Person drückt Wohlgefallen und Annahme aus. Also, wenn man einem Landpfleger in Juda eben ein krankes Tier bringt, so als Geschenk für ihn auf den Essenstisch, dann sich verbeugt vor ihm, dann wird er doch nicht kommen und sagen, nein, muss da nicht niederknien, komm, steh auf, ich habe Freude daran, was du mir da bringst. Aber Gott sagt, oder wird er dein Angesicht erheben, spricht der Ewige der Heerscharen. Und jetzt kommt ein Gebet, das Malachi dem Volk zeigt, wie sie vor ihn kommen können. Und nun fleht doch das Angesicht Gottes an, damit er uns gnädig sei. Jetzt müsst ihr ins Gebet, das kann eine Wende bringen in dieser schlimmen Situation, wo ihr nicht mal merkt, wie schlecht es ist. Es ist ganz parallel mit den Sendschreiben in Offenbarung 2 und 3. Das letzte Sendschreiben ist das Sendschreiben an Laodicea. Und die merken auch nicht, dass es ein Problem gibt. Sie sagen, ich bin reich und bin reich geworden. Und der Herr sagt, und du weißt nicht, dass du der Arme und Jämmerliche bist und blind und los. Ich rate dir, von mir Augensalbe zu kaufen, damit du sehen kannst. Und ganz besonders schlimm, in Offenbarung 3, Vers 20 sagt der Herr Jesus, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand auftut, zu dem werde ich eingehen und mit ihm das Abendbrot essen. Das heißt also, der Herr Jesus ist draußen. Und sie merken es nicht mal. Ich meine, der Herr Jesus hat gesagt in Matthäus 18, Vers 20, wo er zum zweiten Mal und letzten Mal in den Evangelien ausdrücklich über die Gemeinde spricht, mit dem Namen Ekklesia. Zuerst in Matthäus 16, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde gründen. Und dann Matthäus 18, Vers 20 sagt er, da wo zwei oder drei zu meinem Namen hin versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Also so steht es wörtlich, nicht in meinem Namen, sondern zu meinem Namen hin. Das heißt, der Herr Jesus und seine Herrlichkeit, seine Person ist das Zentrum. Es geht um ihn und nicht um uns. Dann sagt der Herr, dann bin ich in ihrer Mitte. Aber die in Laodicea kamen zusammen und sie haben Gottesdienste gehalten, gefeiert und sie merkten nicht mal, dass der Herr nicht da ist. Das ist katastrophal. Man feiert und merkt, der Herr ist gar nicht da. Merkt man nicht. Und so war das auch mit diesem Volk. Die merken gar nicht, wo das Problem ist. Aber hier erklärt Malachi, ihr könnt den Herrn, ihr könnt Gott anflehen und so seine Gnade bekommen. Und dann wird in Vers 10 gesagt, dass doch jemand unter euch sei, der da schlösse die Tore, damit ihr meinen Altar nicht vergeblich in Flammen setzt. Das bedeutet, ich habe da in Vers 8, in Fußnote 8 geschrieben, das heißt, schließen, die Tore zum inneren Tempelvorhof mit dem Altar. Also es wäre doch nur jemand unter euch, der würde endlich mal den Tempel zumachen. So kann man nicht weitermachen. Wir haben im Neuen Testament ein Beispiel, wo so der Tempel plötzlich geschlossen wurde. Aber das ist nicht gerade eine großartige Geschichte. Das ist in Apostelgeschichte 21, kann man das nachlesen. Da war der Apostel Paulus im Tempel. Und dann haben Leute, die ihn in der Türkei, in Kleinasien, mal gesehen haben, plötzlich gesagt, ah, das ist jetzt dieser Verführer, der Abfall predigt überall. Und da haben sie gesagt, er hat Heiden in den heiligen Bereich des Tempels hineingeführt, über die Zwischenwand der Umzäunung hinaus. Und da sind sie auf ihn losgestürzt und wollten ihn gleich im Tempelbezirk umbringen. Und danach sind ja die Römer, die Armee aus der Burg Antonia, hat interveniert und konnte Paulus retten. Und danach liest man in der Apostelgeschichte, dass da vorzeitig die Tempeltore geschlossen wurden. Denn man hat jetzt den Tempel als unrein angeschaut. Ja, unrein. Wer hat Unreinigkeit gebracht? Die haben gesagt, er hat Heiden in den Tempel hineingebracht. Und Lukas erklärt dort, sie haben ihn eben kurz zuvor mit einem Griechen in der Stadt gesehen. Also der hat spaziert mit einem Nichtjuden in der Stadt. Und schon heißt es, er hat Heiden in den heiligen Bereich hineingeführt. Aber das ist noch ein bisschen zu wenig aufregend. Einen Heiden, da haben sie noch frisiert auf Mehrzahl. Oder? Er hat Heiden, Griechen, in den Tempel hineingeführt. Und Mehrzahl ist dann zwei und mehr. Also so verlogen, so falsch. Und dann will man so tun, ah, und wir halten uns jetzt eben an die Ermahnung von Malachi. Die Tore werden geschlossen, der Tempel ist unrein geworden durch diesen bösen Paulus. Ja, das ist eben ein negatives Beispiel. Aber hier sagt Gott, bei dieser Art von Gottesdienst, da sollte man nicht weiterfahren. Da sollte man mal stoppen. Und zuerst wirklich die Beziehung zum Herrn in Ordnung bringen. Und Gott sagt ganz klar, ich habe kein Gefallen an euch. Vers 10. Spricht der Ewige der Heerscharen. Dieser Gott, der das ganze Weltall in der Hand hat. Und euer Speisopfer nehme ich nicht wohlgefällig an aus eurer Hand. Und dann spricht Gott eine Prophetie aus für das tausendjährige Reich. Wenn einmal die Völker der Welt den Herrn erkennen werden, auf der ganzen Erde, so wie es auch schon in Jesaja 11 heißt, dass die Erde voll sein wird der Erkenntnis des Herrn, so wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Und so sagt Gott hier in Vers 11, doch vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang wird groß sein mein Name unter den Nationen. Sogar unter den Völkern, die nicht so bevorrechtigt waren wie ihr, werde ich einmal solche haben, die werden mir wohlgefällig Anbetung bringen in der ganzen Welt. An jedem Ort wird geräuchert werden, wird meinem Namen dargebracht werden, und zwar reines Speisopfer, denn groß wird mein Name unter den Nationen sein. Spricht der Ewige der Heerscharen. Das wird so geschehen im tausendjährigen Reich, wenn dann diese unzählbare Schar aus allen Völkern und Sprachen und Stämmen, wie das steht in Offenbarung 7, durch die große Drangsal gehen wird, zum Glauben kommen wird in dieser Zeit, um dann ins tausendjährige Reich zu gehen. Aber wir erleben heute eine Vorerfüllung davon. Und zwar in der Gemeinde. Die Gemeinde Gottes wird ja im Alten Testament nicht preisgegeben. Das war ein Geheimnis, sagt Paulus in Epheser 3, Vers 5. Das war in früheren Generationen, in früheren Zeitaltern verborgen, das Geheimnis von dem Leib Christi. Und das ist erst jetzt den Aposteln geoffenbart worden durch den Geist. Also das, was wir heute erleben, die Gemeinde, das ist ja eigentlich etwas, das genau in diese Zeit hineinfällt, zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Herrn Jesus. Das Alte Testament hat vorausgesagt, wenn der Messias kommt als Leidender, wird sein Volk ihn verwerfen. In der Folge wird es über die ganze Welt zerstreut werden. Und dort ständig über alle, unter allen Völkern verfolgt werden. Aber dann am Ende der Zeiten wird es zurückkehren aus allen Ländern in das Land ihrer Väter und dann wird der Messias wiederkommen als König. Und diese Zwischenzeit wird ausdrücklich im Alten Testament gesagt, wird eine lange Zeit sein. Hosea 3, Vers 4. Denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne König sein und ohne Fürsten und ohne Schlachtopfer. Das waren diese 2000 Jahre Staatenlosigkeit des jüdischen Volkes. Aber jetzt sehen wir, wie sie zurückkommen. Aber nun, im Alten Testament wird nicht gesagt, womit Gott dieses füllt, diese lange Zwischenzeit. Und da genau da hineingefällt das Geheimnis der Gemeinde. Das Paulus im Epheserbrief und anderen Briefen geoffenbart hat. Und diese Gemeinde, erklärt Epheser 3, besteht eben aus Heiden, die zum Glauben gekommen sind und die mit gläubigen Juden zu einem neuen Volk vereinigt sind. Und da gilt nun anderes. Der Herr Jesus sagte andeutend schon gegenüber der Samariterin am Brunnen in Johannes 4, ich möchte das aufschlagen, Johannes 4, Vers 23. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen, ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Diese Frau hatte gefragt, wo sollte man eigentlich anbeten? In Samaria, da auf dem Berg Gerizim, wie die Samariter, oder auf dem Berg Zion in Jerusalem, so wie die Juden. Und der Herr Jesus sagt in Johannes 4, Vers 20, Vers 21, Jesus spricht zu ihr, Weib, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Also da kündigt der Herr Jesus an, diese neue Zeit mit den wahrhaftigen Anbetern, die nicht mehr an Jerusalem gebunden sind, auch nicht an den Berg Gerizim, sondern die weltweit den Vater anbeten in Geist und Wahrheit. Das heißt übrigens, in Geist und Wahrheit heißt mit einem geordneten Leben. Ich war, der Herr Jesus hat dir gesagt, ruf mal deinen Mann. Also, ich habe keinen Mann. Dann sagt der Herr Jesus, 5 Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das war ihr Partner. Das war nicht ihr Mann. Und der Herr hat das auch nicht als Mann, als Ehemann anerkannt. Das war ihr Partner. Das ist nicht dein Mann. Und dann spricht er über die Anbetung in Geist und Wahrheit. Das heißt, dass Menschen, die ihr Leben, ihr vergangenes Leben vor Gott geordnet haben, die sollen kommen und anbeten. Auf der ganzen Welt. Und so ist das eigentlich schon heute, ist das eine Realität geworden, obwohl der Vers da, Malachi 1, Vers 11, sich aufs tausendjährige Reich bezieht. Und es wird dann wörtlich so sein, dass diese Nationen räuchern werden und Speisopfer darbringen werden. Aber das Neue Testament sagt uns in 1. Petrus 2, dass wir Gott geistliche Schlachtopfer darbringen. Das heißt also keine Tiere, keine Speisopfer aus Mehl, sondern geistliche Schlachtopfer durch Jesus Christus, wohlgefällig durch Jesus Christus. Das heißt also, wir sprechen in der Anbetung zu dem Vater über seinen Sohn Jesus Christus und über all das, was wir in seinem Opfer gesehen und entdeckt haben. Und ich denke so gern an diesen Vers, doch vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang, am ersten Tag der Woche, das ist ja der spezielle Tag des Gottesdienstes im Neuen Testament, der Tag des Herrn oder wörtlich der dem Herrn gehörige Tag, das ist von der frühesten Christenheit an, ist das der erste Tag der Woche, der Auferstehungstag des Herrn Jesus, da waren auch die Gläubigen von Troas versammelt, um Brot zu brechen. Apostelgeschichte 20, Vers 7. Und Paulus sagt in 1. Korinther 16, dass man an diesem ersten Tag der Woche speziell auch Geld zurückstellen soll für Missionsgaben und so weiter. Ja, und an diesem Tag wird weltweit, wird in Gemeinden der Herr angebetet. Und jetzt ist es ja so schön, die Gläubigen in China, und man schätzt ja heute die wahren Gläubigen im Untergrund auf etwa 80 Millionen, die fangen schon viel früher an, am ersten Tag der Woche. Und wir schlafen noch da. Ja, hoffentlich den Schlaf des Gerechten, das ist schön. Aber die beginnen da schon, und dann dreht sich die Erde und von Osten her immer ein bisschen Zeit verschoben. Dann nach einiger Zeit kommen dann auch die Gläubigen in Tadschikistan dazu. Und dann geht es weiter, und dann die Gläubigen in der Türkei und dann weiter, bis wir in Europa sind. Und die Amerikaner schlafen immer noch. Die sind ja einen Tag hinterher. Und trotzdem waren sie vor uns auf dem Mond. Aber so geht das rüber dann bis nach Amerika. Ist ja schön, dass hier nicht gesagt wird vom Norden bis zum Süden, sondern vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang wird groß sein mein Name unter den Nationen. An jedem Ort wird geräuchert werden. Man denke an Psalm 141, Vers 3. Lass vor dir bestehen, als Rauchwerk vor dir bestehen mein Gebet. Ja? Das Rauchwerk wird dort geistlich übertragen mit dem Gebet. Reines Speisopfer, Anbetung des Herrn Jesus. Denn groß wird mein Name sein unter den Nationen, spricht der Ewige, der Heerscharen. Aber eben, dann kommt diese Prosastelle, ihr entweiht ihn. Nach diesem schönen Vers wechselt Gott plötzlich auf Prosa. Ja, das zeigt den Kontrast, was eigentlich mal sein wird mit den Heiden und was ist mit euch. Es ist so nicht poetisch. Und darum kommt dieser Wechsel hier. Aber ihr entweiht ihn, indem ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verunreinigt und so weiter. Da ist jetzt noch bemerkenswert der Ausdruck, der Tisch des Herrn. Das ist eine Bezeichnung für den Altar in Jerusalem. Und wir haben das also auch schon gehabt in Kapitel 1, Vers 7. am Schluss durch euer Sprechen, der Tisch des Ewigen und hier der Tisch des Herrn. Im Neuen Testament wird dieser Ausdruck aufgenommen, und zwar in 1. Korinther 10. In 1. Korinther 10, ab Vers 17 bis 22, wird über das Abendmahl, ab 14 bis 22 wird über das Abendmahl gesprochen. Und im Zusammenhang mit dem Abendmahl, mit Brot und Kelch, wird gesagt, Vers 21, ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonenkelch. Ihr könnt nicht des Herrn Tisches teilhaftig sein und des Tisches der Dämonen. Oder reizen wir den Herrn zur Eifersucht? Sind wir da stärker als er? Also hier wird gesprochen über den Tisch des Herrn in Verbindung mit dem neutestamentlichen Gottesdienst. Im Zusammenhang mit dem Abendmahl. Also der Tisch des Herrn, das ist der Ort der Anbetung. So wie in Jerusalem, dass der Altar war. Aber der Jesus erklärt in Johannes 4, der Samariterin, dass die Stunde kommt, die ist jetzt, da werden die wahrhaftigen Anbeter den Vater anbeten in Geist und Wahrheit. Wahrhaftig heißt, sie werden das nicht mehr symbolisch tun, wie man das im Alten Testament eben mit den Symbolen getan hat, sondern wahrhaftig, wirklich. Und mit geordnetem Leben in Geist und Wahrheit. Und so bezeichnet also Gott den Ort, wo man das Mahl des Herrn feiert, als seinen Tisch. Das ist der Ort, wo man Gemeinschaft hat mit Gott und das Volk Gottes auch untereinander. Aber Gott erwartet, dass wir mit einem geordneten Leben zu ihm kommen und dass wir nicht so das Billige bringen. Und da kann man sich fragen, wie bereite ich mich vor auf Gottesdienst, Anbetung im Zusammenhang mit dem Abendmahl? Ja, im Alten Testament musste man in den Stall gehen. Und da musste man wieder mal die Tiere anschauen und muss es im Detail anschauen. Ist das ein Tier, das würdig ist, um geopfert zu werden? Und so ist es eben auch, man kann nicht anbeten plötzlich so aus dem Stegreif, aber man hat die ganze Woche nicht diese Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn gelebt. Und auch im persönlichen Leben Gott angebetet, den Vater angebetet, den Herrn Jesus gedankt für sein Opfer. Also wir müssen diese Heimarbeit machen im Stall und aussuchen, sodass wir bereit sind, und dann kann der Herr eben gebrauchen, das, was in den Herzen vorbereitet ist, um dem Herrn zu bringen. So wie er das leitet, wie er das führt. Ja, und dann schließt eben das Kapitel wieder poetisch ab. Doch ich bin ein großer König, der Ewige der Heerscharen, und mein Name ist ehrfurchtgebietend unter den Nationen. Aber wir sehen, wenn Gott hier über wahre Anbetung spricht, so geht es immer darum, dass sein Name ehrfurchtgebietend ist. Und es ist nicht die Vorstellung, die heute so stark verbreitet wird, einfach sich selber gefühlsmäßig aufpushen und sogar mit unwürdiger Sprache Gott anreden, sondern es ist wirklich, dass man ein tiefes Bewusstsein hat der Herrlichkeit Gottes. Ja, und jetzt gehen wir zu Punkt 2, Verurteilung der Priester, Kapitel 2, 1 bis 9. Man sieht, es ist immer noch Prosa, Vers 1, und erst ab Vers 3 wird es wieder poetisch. Und nun, an euch ergeht dieses Gebot, ihr Priester. Wenn ihr nicht hört, wenn ihr es nicht zu Herzen nehmt, meinem Namen Ehre zu geben, spricht der Ewige der Heerscharen, so werde ich den Fluch unter euch senden. Ich werde eure Segnungen verfluchen. Ja, ich habe ihn, das heißt den Segen, zusammengefasst, auch verflucht, denn ihr nehmt es nicht zu Herzen. Siehe, ich schelte euch die Saat und streue Mist auf euer Angesicht. Denn Mist euer Feste. Und man wird euch zu ihm, das heißt zu Mist, hintragen. Und ihr werdet erkennen, dass ich zu euch gesandt habe, dieses Gebot. damit mein Bund sei mit Levi. So heißt es. Damit es, also das Gebot, sei mein Bund mit Levi. So. Ich wiederhole nochmals. Vers 4. Und ihr werdet erkennen, dass ich zu euch gesandt habe, dieses Gebot, damit es sei mein Bund mit Levi, spricht der Ewige der Heerscharen. Mein Bund mit ihm war das Leben und der Friede. Und ich gab sie ihm zur Ehrfurcht. Und er hatte Ehrfurcht vor mir. Und vor meinem Namen zitterte er. Weisung der Wahrheit war in seinem Mund. Und Unrecht wurde nicht gefunden auf seinen Lippen. In Frieden und in Rechtschaffenheit wandelte er mit mir. Und viele brachte er zurück von ihrer Missetat. Denn die Lippen des Priesters sollen Erkenntnis bewahren. Und Weisung sucht man aus seinem Mund, denn der Bote des Ewigen der Heerscharen ist er. Ihr aber seid abgewichen von dem Weg. Ihr habt viele zu Fall gebracht durch eure Weisung. Ihr habt gebrochen den Bund mit Levi, spricht der Ewige der Heerscharen. Und so habe auch ich euch zu Verachteten gemacht, ja zu Niedrigen dem ganzen Volk. Dementsprechend, wie ihr nicht bewahrt meine Wege und die Person anseht beim Gesetz. Jetzt wird der Stamm Levi, aus dem ja Gott die Priester erwählt hat, besonders angesprochen. Im folgenden Teil ging es ja um das Volk als Ganzes, das unwürdige Opfer brachte. Aber da spielen gerade die Priester eine besondere Rolle, die zu diesem Abfall geführt hat. Und Gott zeigt, dass sie auch keine Ehrfurcht haben, obwohl sie eine besondere Aufgabe hatten, um das Volk Ehrfurcht zu lehren. Ich muss ganz kurz erklären, wenn es hier geht um den Bund mit Levi, Vers 4. Gott hat ja am Sinai, 2. Mose 19, einen Bund geschlossen mit dem ganzen Volk Israel. Und eigentlich hatte Gott vor, dass immer der Erstgeborene aus jeder Familie dann Priester sein sollte. Und das hängt zusammen auch mit dem Passa in Ägypten, wo Gott eben die Erstgeborenen in Ägypten geschlagen hatte. Aber die Erstgeborenen von Israel hatte er verschont, nicht weil sie so gut waren, sondern einfach auf der Grundlage des Blutes des Lammes. Und so hatten diese Erstgeborenen als Vertreter des ganzen Volkes eine Aufgabe im Blick auf den Priesterdienst. Gott wollte aus einem Volk ein Volk machen, von ein Königtum von Priestern. Wir schlagen auf 2. Mose 19. Da sagt Gott, Vers 6, Denn die ganze Erde ist mein, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Und dann etwas, was oft überlesen wird, in Kapitel 24, Vers 4, und Mose schrieb alle Worte des Herrn nieder. Und er machte sich des Morgens früh auf und baute einen Altar unten am Berge und 12 Denksteine nach den 12 Stämmen Israels. Und er sandte Jünglinge der Kinder Israel hin und sie opferten Brandopfer und schlachteten Friedensopfer von Pharaon dem Herrn. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und so weiter. Was sind das für Jünglinge, die da opfern? Aus ganz Israel. Damit sind gemeint diese Erstgeborenen, die den Auftrag haben sollten, Priester zu sein. Aber dann hat ja Mose auf dem Berg die Tafeln mit den 10 Geboten, die Tafeln des Gesetzes bekommen. Und das Volk unten hat sich abgewandt vom wahren Gott. Und sie haben das goldene Kalb gemacht und sich schwer versündigt. Schon gegen die ersten 2 Gebote, die sie ja zuvor, im Kapitel 20, bereits mündlich aus Gottes Mund gehört hatten. Man hörte am Sinai die Stimme Gottes akustisch, wie er die 10 Gebote vorsagte. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und das zweite Gebot, kein Bildnis machen, um es zu verehren. Und sie haben, bevor sie dann schriftlich diese Gebote noch bekommen haben, haben sie bereits das Gebot im Grundsatz total gebrochen. Und dann kam Mose herab. Er war erschüttert. Er zerschlug die Tafeln. Und Gott sagte, ich will dieses Volk vernichten. Und dann muss man lesen in 2. Mose 32 und 33, wie der Stamm Levi sich auf die Seite des Herrn gestellt hat. Der Stamm Levi hat sich von diesem Götzendienst distanziert. Und darum hat Gott diesen Stamm dann erwählt, dass sie anstelle der Erstgeborenen Priesterdienst tun sollten. Wegen ihrer Treue. Und an diese Treue wird eben erinnert, wenn hier gesagt wird, Vers 5, mein Bund mit ihm war das Leben und der Friede, und ich gab sie ihm zur Ehrfurcht, und er hatte Ehrfurcht vor mir, und vor meinem Namen zitterte er, das ist betont im Hebräischen, er, im Gegensatz zu den anderen. Weisung der Wahrheit war in seinem Mund, und Unrecht wurde nicht gefunden auf seinen Lippen. In Frieden und in Rechtschaffenheit wandelte er mit mir, und viele brachte er zurück von ihrer Missetat. Und so hat Gott diesen Stamm speziell erwählt und erinnert eben an diese Treue des Stammes Levi ganz am Anfang, während das ganze Volk abgewichen war. Und jetzt muss Gott diesen Priestern sagen, und jetzt seid ihr auch abgewichen. Ihr, die eigentlich Nachkommen seid von diesen treuen Kindern Levis, die damals so auf meiner Seite gestanden sind, während alle weggekommen sind. Ja, jetzt machen wir hier Pause, eine halbe Stunde. Ja, wir sind vor der Pause stehen geblieben bei dem Bund mit Levi, bei der Treue Levis, damals in Verbindung mit dem goldenen Kalb. Und wie Gott dann diesen Stamm eben zum Priesterstamm eingesetzt hatte. Und darum mussten dann von da an immer die Erstgeborenen ausgelöst werden. Das heißt, die Eltern mussten immer eine bestimmte Summe dem Stamm Levi, den Priestern bezahlen, wenn ein erstgeborenes Kind auf die Welt kam. Das war quasi das Geld, das bedeutete, eigentlich müsste der erstgeborene Priesterdienst tun, aber das übernehmen jetzt die Söhne Levis. Und in dem Zusammenhang ist auch zu sehen, in Lukas 2, wo die Eltern, Maria und Josef, zum Tempel gingen und den Herrn Jesus als den Erstgeborenen Marias darstellten im Tempel. Er war eben nicht aus dem Stamm Levi und darum mussten sie das Geld für den Stamm Levi bezahlen. Ja, und so ist dieser Stamm vorbildlich. Übrigens, Levi heißt Anhänglichkeit. Also drückt aus, wie dieser Stamm sich dem Herrn in Treue angeschlossen hatte, während alle anderen abgefallen waren. Und in dem Lied, in dem Segenslied in 5. Mose 33, da werden alle Stämme beschrieben, und Mose sagt von Levi, 5. Mose 33, Vers 8, und von Levi sprach er, da wird etwas gesagt, das jetzt nicht das Thema ist, und ich möchte aber hinweisen auf Vers 9, der von seinem Vater und von seiner Mutter sprach, ich sehe ihn nicht. Und der seine Brüder nicht kannte und von seinen Söhnen nichts wusste. Denn sie haben dein Wort beobachtet und deinen Bund bewahrten sie. Sie werden Jakob lehren deine Rechte und Israel dein Gesetz. Sie werden und so weiter. Was heißt das? Vater und Mutter kenne ich nicht. Meine Brüder weiß nichts davon. Das heißt, dieser Stamm hatte sich ausgezeichnet durch Unparteilichkeit. Das war nicht ein Vorteil, wenn die Eltern etwas Schlimmes gemacht haben oder wenn die Brüder etwas Schlimmes gemacht haben.
Ich schaue nicht auf die verwandtschaftliche Beziehung, es geht einfach um Recht und Wahrheit. Das wird hier so vorgestellt bei Levi. Und wir können daran denken, was der Apostel Paulus Timotheus sagt, im Blick auf Älteste, die sündigen, in 1. Timotheus 5. Da sagt er wörtlich Folgendes. 5, Vers 21, es geht um die Ältesten, schon ab Vers 17. Und dann in Vers 21 sagt er, ich lese doch schon ab Vers 19, wegen des Zusammenhangs, gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer bei zwei oder drei Zeugen, die der Sündigen überführe vor allen, damit auch die übrigen Furcht haben. Ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil beobachtest, indem du nichts nach Gunst tust. Also nicht bei denen, die einem sowieso nicht so ganz passen, dort ist man hart. Und denen, die so gut befreundet sind oder die gehören zur Familie, dort ist man ganz weich. Dass du diese Dinge ohne Vorurteil beobachtest, indem du nichts nach Gunst tust. Und das wird so bei Levi vorbildlich hingestellt. Aber auch dieser Stamm war verkommen. Er hatte die Aufgabe, eben Weisung der Wahrheit weiterzugeben. Malachi 2, Vers 6. Und da wird so schön gesagt, am Schluss von Vers 6, und viele brachte er zurück von ihrer Missetat. Ich habe hier in der Fußnote verwiesen auf Jakobus 5, und zwar sollte es dort heißen, Vers 20. Oder Vers 19 und 20. Meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt, und es führt ihn jemand zurück, so wisse ihr, dass der, welcher einen Sünder von dem Irrtum seines Weges zurückführt, eine Seele vom Tod erretten und eine Menge von Sünden bedecken wird. Das ist genau dieser Ausdruck, führt ihn jemand zurück. Und hier, und viele brachte er zurück von ihrer Missetat. Das ist wahre Seelsorge. Und solche, die zu Fall gekommen sind, auf falsche Wege gekommen sind, dass man die zurückführt. Und ihnen hilft zu einer Wiederherstellung. Und dann wird gesagt, in Vers 7 am Schluss, denn der Bote des Ewigen der Heerscharen ist er. Ich habe in der Fußnote geschrieben, hebräisch Bote ist Malach. Das ist eine Anspielung auf den Namen des Propheten. Er heißt ja Malachi auf Hebräisch. Malach heißt Bote, Malachi mein Bote. Und jetzt spricht der Prophet, der heißt mein Bote, Levi, das ist der Bote des Ewigen der Heerscharen. Es gibt noch mehr Anspielungen, noch zwei andere, wir kommen später darauf zurück. Das nur so mal vorweggenommen. Aber noch schlimmer, in Vers 8 wird gesagt, die Leviten, anstatt zu helfen, sind sie ein Problem, dass andere zu Fall kommen. Ihr aber seid abgewichen von dem Weg. Ihr habt viele zu Fall gebracht durch eure Weisung. Ihr habt gebrochen den Bund mit Levi, spricht der Ewige der Heerscharen. Man kann darin genau eine Parallele sehen zum Beispiel zur modernen Theologie. Wie viele Pfarrer, die auf diesen Abwege gekommen sind, dass sie das Wort Gottes als das inspirierte Wort Gottes leugnen, dass sie an Abdankungen predigen, es kommen sowieso alle in den Himmel und beruhigen die Leute, die eigentlich ein aufgewühltes Gewissen haben. Beruhigen sie, müsst euch keine Gedanken machen, es kommt sowieso einmal alles gut, ja? Und das ist nur ein Beispiel unter vielen. Oder wenn den Schülern im Religionsunterricht beigebracht wurde, ja, also, damit der Bibel, das, die ersten Kapitel, das sind sowieso, das sind einfach Mythen, die haben die Menschen, wie sie das früher gesehen, aufgeschrieben haben. Das hat keine Bedeutung, keine Autorität für uns. Natürlich, wir im wissenschaftlichen Zeitalter sind viel weiter, aber diese Mythen sind doch interessant. Und so wird ihnen der Glaube, der Rest von Glauben, der noch da sein könnte, wird ihnen noch geraubt. Von solchen, von denen sie meinen, das sind doch Boten des Herrn. Ja, wo? Ja, und Gott sagt in Vers 9, und so habe ich euch zu Verachteten gemacht, ja, zu Niedrigen dem ganzen Volk. Und das erlebt man auch heute, wie dieser
dieser Berufsstand, das, der ist heute nicht mehr angesehen. Ja? Und wenn so bei einem Podiumsgespräch im Fernsehen eine Psychologin eingeladen wird, ein Philosoph und ein Jurist und dann noch ein Pfarrer, warum lade man ihn ein? Ja, weil das Ganze noch ein bisschen lustig werden soll, noch irgendwo eine veraltete Meinung. Und die haben immer noch die Meinung, die bringen etwas Veraltetes. Das werden sie ja in den meisten Fällen, außer solche, die wirklich bekehrt sind und das Wort Gottes lieben. Aber die Masse ist nicht mehr so. Aber die werden nicht eingeladen, weil sie denken, jetzt wollen wir noch wissen, was Gott zu diesen Themen sagt, sondern sie sind verachtet beim Volk. Dementsprechend, wie ihr nicht bewahrt meine Wege und die Person anseht beim Gesetz. Das heißt, bei der Handhabung des Gesetzes der Bibel. Wir kommen jetzt zu drittens, Verurteilung der Mischehen und Ehescheidungen. 2:10-16. Haben wir alle nicht einen Vater? Hat nicht ein Gott uns erschaffen? Warum handeln wir treulos gegeneinander, indem wir den Bund unserer Väter mit unseren Vätern entweihen? Juda hat treulos gehandelt, ja, ein Gräuel ist verübt worden in Israel und in Jerusalem, denn entweiht hat Juda das Heiligtum des Ewigen, das er liebte, und er hat die Tochter eines fremden Gottes geheiratet. Ausrotten möge der Ewige dem Mann, der dieses tut, den Wachenden und den Antwortenden aus den Zelten Jakobs. Und den, der eine Opfergabe darbringt, dem Ewigen der Heerscharen. Und zweitens tut ihr dies. Bedecken mit Tränen den Altar des Ewigen, mit Weinen und mit Seufzen, weil nicht mehr ist Zuwendung zur Opfergabe und Annahme von Wohlgefälligem aus eurer Hand. Und ihr sagt, warum? Darum, weil der ewige Zeuge ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast. Obwohl sie doch deine Genossin ist, ja, die Frau deines Bundes. Doch hat nicht einer sie gemacht, und sein war der Überrest des Geistes. Und was sucht der eine? Samen Gottes! So hütet euch in eurem Geist und gegen die Frau deiner Jugend. Man soll nicht treulos handeln. Denn ich hasse Scheidung, spricht der Ewige, der Gott Israels. Aber er bedeckt mit Gewalttat sein Gewand, spricht der Ewige, der Heerscharen. Und so hütet euch in eurem Geist und handelt nicht treulos. Also in Vers 10 haben wir das Gebet, das Malachi ausspricht für diejenigen, die wirklich zur Erkenntnis kommen unter dem Volk, dass etwas gar nicht gut ist. Und sie fragen sich, warum handeln wir treulos gegeneinander, indem wir den Bund mit unseren Vätern entweihen? Jetzt haben wir vorhin von dem Bund mit Levi gehört. Und jetzt lesen wir von dem Bund mit unseren Vätern. Das ist der Bund vom Sinai, den Gott mit dem ganzen Volk Israel geschlossen hatte. Und dieser Bund wurde gebrochen, indem man eben Gott untreu geworden ist, seinem Wort untreu geworden ist. Und diese Untreue im Bund mit Gott kommt da jetzt zum Ausdruck, dass viele eben die Ehe gebrochen haben, den Bund mit der Ehefrau. Das ist ein ganz schöner Ausdruck. In Vers 14, da wird die Ehefrau genannt, dritte Verszeile, die Frau deiner Jugend. Also das ist die Frau, die du in deiner jungen Zeit deines Lebens genommen hast. Und dann wird sie genannt, deine Genossin. Ich habe noch in der Fußnote erklärt, dieses Wort Genossin heißt auch die Verbundene, ganz wörtlich. Die, mit der du verbunden bist in allen Bereichen deines Lebens. Oder die Gefährtin oder die Freundin. Ich meine, wenn man heute den Ausdruck Freundin braucht, dann ist das genau das Gegenteil von Ehefrau. Und wenn jemand spricht, meine Freundin hat gesagt, dann meint er nicht seine Ehefrau. Aber eigentlich sollte es normal sein, dass man von seiner Frau spricht als meine Freundin. Im Hohen Lied wird die Ehefrau, es geht dort um ein geheiratetes Ehepaar, Salomon Sulamit, die Hochzeit wird ja auch schon in Kapitel 3 beschrieben. Ein jung verheiratetes Ehepaar, und wie oft nennt er sie meine Freundin? Ja, eine Ehe sollte eine Freundschaft sein, aber lebenslang zwischen einem Mann und seiner Frau. Die Frau deiner Jugend, deine Genossin, und noch ein dritter Name, eine Verszeile weiter, Schluss von Vers 14, ja, die Frau deines Bundes. Das ist die Frau, mit der du einen Bund geschlossen hast. Das ist eben nicht die Partnerin, einfach so, sondern wenn schon die Ehepartnerin, mit der man einen Bund geschlossen hat. Ich habe schon erwähnt, Johannes 4, wo der Herr Jesus dieser Samariterin, die fünfmal verheiratet war, gesagt hatte, fünf Männer hast du gehabt. Er hat fünfmal einen Ehebund geschlossen. Aber dann mit der sechsten Person war das nur noch eine Beziehung. Und so sagt der Herr, recht hast du gesagt, ich habe keinen Mann. Denn der Mann, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Also natürlich hatte Israel nicht ein Standesamt, wie das in der Schweiz ist. Wie die Ehe geschlossen wird, das ist von Land zu Land verschieden. Wenn ich eine Trauung halte, ist es mir eigentlich wichtig, dem Brautpaar zu sagen, dass jetzt nicht die Ehe geschlossen wird. Die Ehe haben sie bereits geschlossen vor dem Standesamt. Dort wurde der Bund vollzogen. In der Schweiz kann ein Prediger keine Ehe vollziehen. In Kanada kann er das. Da kann man das Kontingent bekommen von der Regierung und dann kann man im Namen der Regierung den Ehebund offiziell vollziehen. In der Schweiz ist das nicht so und wir müssen uns natürlich der Regierung unterstellen, wie Römer 13 sagt. Jede Seele unterwerfe sich den obrigkeitlichen Gewalten. So ist also die Traufeier ist einfach die Segensfeier, kann man sagen, wo ein bereits verheiratetes junges Ehepaar vor den Herrn gebracht wird und ihr gemeinsamer Lebensweg. Aber der Bund vor dem Standesamt gilt. In Israel war das wieder anders, aber es war so, im alten Israel, im Alten Testament, dass da musste jemand als Zeuge die Ehe schließen und dann haben wir einen schriftlichen Vertrag geschlossen und diese Verbindung war dann öffentlich-rechtlich. Das heißt also, in 5. Mose 22 zum Beispiel wird der Fall beschrieben, jemand hat eine Frau geheiratet und nach der Heirat bringt er ein böses Gerücht über sie aus und sagt, die Frau war gar nicht als Jungfrau in die Ehe gekommen. Wenn er das macht und sie so verleumdet, dann muss das vor die Ältesten der Stadt gebracht werden und die müssen der Sache nachgehen. Das heißt also, die Ehe war nicht eine private Angelegenheit, sondern das war öffentlich-rechtlich. Wenn da irgendetwas in Frage gestellt wurde, musste das vor das Ortsgericht, vor die Ältesten der Stadt gebracht werden. Also Ehe ist nicht eine Privatsache, sondern eine öffentlich-rechtliche Sache. Und darum wird hier gesprochen über die Frau deines Bundes. Ich habe unter charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten auf Seite 1, der letzte Punkt, hingewiesen. Vier verschiedene Bündnisse in Malachi. Zuerst der Bund mit dem Priesterstamm Levi. Und dazu habe ich verschiedene wichtige Stellen aufgeführt. Dann der Bund mit Israel vom Sinai. Malachi 2, Vers 10. Und auch da wichtige Stellen aus 2. Mose. Dann drittens der Ehebund. Malachi 2, Vers 14. Und da habe ich verwiesen auf Hesekiel 16, Vers 8. Wo Gott Jerusalem beschreibt als eine Frau, die er geheiratet hat. Und es heißt dort, ich trat mit dir in einen Bund. Auch da wird die Verheiratung als ein Bund bezeichnet. Das ist ganz wichtig in der heutigen Zeit, um klar, die Dinge ganz klar zu unterscheiden. Und jeglicher Geschlechtsverkehr außerhalb dieses Bundes wird im Alten und im Neuen Testament bezeichnet als Hurerei. Nur ganz kurz, das ist ja nicht unser Thema, aber damit man das wirklich auch belegen kann. Es gibt immer wieder junge Leute, die sagen dann manchmal, ja, jetzt bitte, wo steht das? Ja, ihr wisst ja selber nicht, wo das steht. Und darum ist es wichtig, dass man die Munition zur Hand hat und sofort das auch belegen kann, hieb- und stichfest. Ich verweise dann zum Beispiel auf 5. Mose 22, 13 bis 21. Da geht es um diesen Fall, ein Mann hat geheiratet und er hasst seine Frau und bringt böse Sachen aus und sagt, die war keine Jungfrau, als sie in die Ehe kam. Das wird untersucht und wenn eindeutig bewiesen werden kann, dass das Gerücht wahr gewesen ist, dann steht in Vers 21, so sollen sie die junge Frau hinausführen an den Eingang des Hauses ihres Vaters und die Männer ihrer Stadt sollen sie steinigen, dass sie sterbe, weil sie eine Schandtat in Israel verübt hat, zu Huren im Haus ihres Vaters. Und du sollst das Böse aus deiner Mitte hinwegschaffen. Also hier wird der Ausdruck hebräisch Sana gebraucht, Hurerei treiben, einfach wegen der Tatsache, sie war keine Jungfrau, als sie in die Ehe ging. Und in der griechischen Übersetzung wurde dieses Wort Sana mit dem entsprechenden Wort für Hurerei im Neuen Testament übersetzt. Und so bei jeder Stelle im Neuen Testament, wo Hurerei steht, meint das einfach Geschlechtsverkehr außerhalb des Ehebundes. Und es ist so schwer beurteilt, wenn wir lesen in Kolosser 3, Vers 5, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Hurerei, das ist Porneia, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, welche Götzendienst ist. Um welche Dinge willen der Zorn Gottes kommt über die Söhne des Ungehorsams, unter welchen auch ihr einst gewandelt habt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Also sagt, diese Dinge waren da in eurem alten Leben vor der Bekehrung. Aber das sind Dinge, wegen diesen Dingen wird einmal der Zorn Gottes über diese Welt kommen. Und Nummer eins ist genau dieser Ausdruck Porneia. Und da gibt es auch Vorstufen dazu. Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Lust. Aber Nummer eins ist eben dieser Ausdruck. Und so kann man das jungen Leuten ganz klar von der Schrift, der Heiligen Schrift her belegen. Und das ist dann wirklich auch eine Hilfe, um in dieser Gesellschaft, die so abgefallen ist, in all diesen moralischen Fragen eben zu bestehen und wirklich Überzeugung zu haben. Das steht in der Bibel so. Ja, also so gehen wir zurück zu Malachi. Es geht um die Frau deiner Jugend, deine Genossin, die Frau deines Bundes. Und Gott wirft nun vor, dass in dieser Sache Untreue begangen wurde. Und zwar wird ganz allgemein gesagt, Vers 11, Juda hat treulos gehandelt. Ja, ein Gräuel ist verübt worden in Israel und in Jerusalem. Und zwar geht es um zwei Dinge. Heiraten von götzendienerischen Frauen, Vers 11 am Schluss, und er hat die Tochter eines fremden Gottes geheiratet. Und das zweite ist dann, die Frau war zwar eine, die zum Volk Gottes gehörte, die Frau deiner Jugend, aber man hat Untreue an ihr begangen. Diese zwei Dinge werden hier ins Visier genommen. Neutestamentlich haben wir auch eine ganz klare Aussage zu dem, die Tochter eines fremden Gottes heiraten. 2. Korinther 6, Vers 14. Das ist ein Befehl. Seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Das ungleiche Joch ist in der Landwirtschaft folgendes. Man jocht einen Esel zum Beispiel und ein Rind zusammen und die sollen pflügen. Das geht aber nicht gut, weil die einen unterschiedlichen Schritt haben. Die gehören nicht in eine Zweierbeziehung, ja? Und so wird die Verbindung mit einem Ungläubigen und zwischen ungläubig und gläubig wird hier beschrieben mit ungleichem Joch.
Seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Denn welche Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Das ist der Teufel. Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Also, da wird ganz klar befohlen, das geht nicht. Es ist also nicht nur alttestamentlich, sondern auch neutestamentlich. Und hier wird sehr hart geurteilt, Vers 12, ausrotten möge der Ewige den Mann, der dieses tut, den Wachenden und den Antwortenden aus den Zelten Jakobs. Der Wachende ist der, der nichts sagt, und der, der Antwort gibt, das ist einer, der etwas sagt. Das heißt einfach jeden. Und dann wird gesagt, und jetzt kommt ihr da vor Gott zum Altar und ihr weint und seid so traurig, dass Gott eure Opfer nicht will. Kann ich doch nicht annehmen, wenn ihr so lebt. Eben mit Ungläubigen heiratet und wenn ihr Ehebruch begeht. Und auch da wieder, sie realisieren nicht, was los ist, Vers 14. Und ihr sagt, warum? Und Gott antwortet, darum, weil der ewige Zeuge ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend. Da sehen wir also, wenn jemand eine Frau heiratet, Gott ist Zeuge. Man nimmt ja Trauzeugen, oder? Als menschliche Zeugen. Aber jeder Eheschluss ist ein Bundesschluss vor Gott. Übrigens, ob man das ungläubig tut oder nicht. Ja, sonst wären ja die Ehen von Menschen, die von Ehepaaren, die zum Glauben kommen, wären ja plötzlich nicht mehr gültig. Wenn man sagt, ja, die haben das Ungläubige geheiratet, das gilt nicht mehr. Nein. Die Ehe ist eine Einrichtung für diese Erde. Die hat nichts damit zu tun, ob wir bekehrt sind oder nicht bekehrt sind. Die hat damit zu tun, ob wir Menschen sind oder nicht. Und wenn Menschen heiraten, dann gilt dieser Bund für das Leben auf der Erde. Aber wenn ein Ehepaar gläubig wird, dann kommen ganz neue Aspekte in das Eheleben hinein. Also der ewige Zeuge zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos gehandelt hast. Obwohl sie doch deine Genossin ist, ja, die Frau deines Bundes. Und dann wird eben hingewiesen, wer ist der Urheber von all dem? Vers 15. Doch hat nicht einer sie gemacht. Oder einer gemacht. Das heißt, es ist nicht ein Gott da, der eben die Ehefrau gemacht hat, die Ehe gestiftet hat. Er hat Adam und Eva erschaffen und damit die Ehe eingeführt als ein Mann und eine Frau fürs ganze Leben. Und dann wird gesagt, und sein war der Überrest des Geistes. Der Überrest, von dem werden wir gleich noch mehr hören, das ist die treue Minderheit im jüdischen Volk, die dem Herrn auch in diesem Abfall nachfolgen wollte. Und die werden durch den Geist Gottes geleitet. Also Gott gehört der Überrest, der treu ist, der Überrest des Geistes. Und was sucht dieser eine Gott? Samen Gottes. Er möchte, dass in Israel Männer und Frauen heiraten und dass ihre Nachkommen auch für den Herrn, dem Herrn geweiht werden, dass sie als Samen Gottes gezählt werden können. Und dann kommt eben wieder die Warnung, so hütet euch in eurem Geist. Also das Ganze beginnt ja im Denken. Da fängt es ja an, bis es dann später zur Tat kommen kann. So hütet euch in eurem Geist. Und gegen, jetzt wird wieder der Ausdruck von Vers 14 aufgenommen, die Frau deines Bundes, die Frau deiner Jugend, meine ich. Und gegen die Frau deiner Jugend, man soll nicht treulos handeln. Das gilt für jeden. Und dann sagt Gott so klar, und das ist ein ganz aktuelles Wort für heute, denn ich hasse Scheidung, spricht der Ewige, der Gott Israels. Scheidung oder Entlassung. Natürlich, der Herr Jesus erklärt in Matthäus 5, Vers 32, es gibt eine Ausnahme für Scheidung,
die vor Gott als Grund zur Scheidung gilt. Das ist Matthäus 5, Vers 31. Es ist aber gesagt, wer irgend seine Frau entlassen wird, gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, wer irgendeine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, macht, dass sie Ehebruch begeht. Und wer irgendeine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Das gleiche wird in Matthäus 19 nochmals gesagt. Außer aufgrund von Hurerei. Es war so, im Judentum damals, es gab bei den Pharisäern zwei Schulen. Die Schule von Hillel, das war der Großvater von Gamaliel, dem Lehrer von Paulus. Hillel und es gab die Schule von Schammai. Und die hatten unterschiedliche Auslegungen über 5. Mose 24. Wenn ein Mann an seiner Frau etwas Schamwürdiges findet und er entlässt sie, soll er ihr einen Scheidebrief geben. Und da hat die Schule von Hillel gesagt, ja, etwas Schamwürdiges ist zum Beispiel, wenn die Frau das Essen verbrennt. Das ist also ein Scheidungsgrund. Und Schammai hat gesagt, nein, das ist falsch. Etwas Schamwürdiges meint vollzogener Ehebruch. Also Hurerei, vollzogen. Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe. Und der Herr Jesus bestätigt die Auffassung der Schule von Schammai als die richtige Auslegung. Und darum sagt er, außer aufgrund von Hurerei. Und wenn aber jemand, und das war im Judentum dann üblich, aus irgendwelchen Gründen die Frau entließ, ja, dann war vor Gott diese Entlassung nicht gültig. War vor Gott der Bund nicht aufgelöst. Und darum, wer dann eine Entlassene heiratet, die eben wegen dem verbrannten Essen oder sonst etwas entlassen war, wenn er dann die heiratete, ja, dann beging er Ehebruch. Oder wenn jemand seine Frau entließ, wegen dem verbrannten Essen, und die denkt, ja gut, jetzt bin ich frei, jetzt bin ich ja geschieden, jetzt kann ich wieder einen heiraten. Darum sagt der Herr, wer seine Frau entlässt, macht, dass sie Ehebruch begeht. Weil sie meint, jetzt bin ich frei, um wieder zu heiraten. Die Ausnahmeklausel ist, außer aufgrund von Hurerei. Und in 1. Korinther 7, dort behandelt der Apostel Paulus dieses Problem um Scheidung und Ehe und Ehelosigkeit. Dort ist es wichtig zu beachten, die Korinther haben dem Apostel Paulus ganz bestimmte Fragen geschrieben. Sagt er auch in Kapitel 7, 1. Und auf diese Fragen und ganz konkreten Fällen geht er dort ein. Also während hier Matthäus 5 die Aussage generell ist, ist sie in 1. Korinther 7 ganz spezifisch. Zum Beispiel spricht der Herr dann, spricht Paulus dort von einer Frau, die ehelos ist. Und dann sagt er, sie soll so bleiben oder sich mit dem Mann versöhnen. Aber da wird jetzt uns nicht noch erklärt, ja, wieso war die geschieden? War das aufgrund von Unzucht oder war das aufgrund von irgendeinem Fall? Darum kann man die Stelle dort nicht generalisieren, weil es auf ganz bestimmte Fälle zugeschnitten ist. Aber hier, Matthäus 5, sagt der Herr, es gibt diese Ausnahme. Warum? Weil Ehebruch, vollzogener Ehebruch, ist eigentlich ein Frontalangriff auf den Ehebund. Und es ist so schlimm, dass Gott eben sagt in Vers 16, dritte Verszeile, aber er, gemeint ist der untreue Ehemann, der die Scheidung durchdrückt, aber er bedeckt mit Gewalttat sein Gewand, spricht der Ewe der Heerscharen. Hier wird diese Untreue des untreuen Mannes wird hier Gewalttat genannt. Und das ist schon ein interessanter Ausdruck. Ich war beeindruckt, wir hatten vor kurzem im Bibelkreis dieses Thema und dann hat eine Schwester gesagt, ja, heute spricht man so oft von Gewalt und so, aber wenn ein Mann Ehebruch begeht, auf der Geschäftsreise oder so, dann sagt man, das ist so, das wird heute so gemacht in unserer Gesellschaft. Aber Also das sage nicht ich, das sagte diese Frau. Also wenn mir mein Mann eine schlägt, ich möchte das lieber, als dass er mir untreu wird. Weil das ist eine so tiefe Verletzung. Es ist eine Gewalttat an der Ehefrau. Und darum wird das auch hier so genannt. Der Ehebrecher, der kann sein Kleid, besudelt er quasi mit Blut, oder? Er bedeckt mit Gewalttat sein Gewand, spricht der Ewige der Heerscharen. Und so hütet euch in eurem Geist. Wieder, es beginnt im Denken. Da müssen wir die Sachen ordnen. Und dann kann der Herr auch eben Gnade geben, um das umzusetzen, um ein treues Eheleben zu führen. Und handelt nicht treulos. Auch da wird wieder zurück Bezug genommen auf Vers 15 am Schluss. Man soll nicht treulos handeln. Also sehr, sehr aktuell, was wir hier vor uns finden. Und wenn man denkt, in unserer Gesellschaft in der Schweiz wird jetzt 52% aller Ehen werden aufgelöst. Das ist unglaublich. Wenn man denkt, wie das noch war Anfang des 20. Jahrhunderts, wie wenig Ehescheidungen es gab. Und jetzt ist es so normal geworden. Und wenn wir sehen, was jetzt geschehen ist in den christlichen Gemeinden, das ist Horror. Was plötzlich möglich wird, was noch vor 3-4 Jahrzehnten nicht denkbar war. Aber die Zeit Malachis ist wirklich ein Spiegel unserer Zeit heute. Aber jetzt gehen wir weiter zur Verheißungsbotschaft. Römisch 2. Und da haben wir als ersten Abschnitt das Läuterungsgericht 2, Vers 17 bis 3, 6. Ihr habt dem Ewigen Mühe bereitet mit euren Worten. Und ihr sagt, womit haben wir Mühe bereitet? Damit, dass ihr sagt, jeder Übeltäter ist gut in den Augen des Ewigen. Und an ihnen hat er gefallen. Und wo ist der Gott des Gerichts? Also die haben gesagt, es kommt gar nicht darauf an, wie man lebt. Das ist Gott gar nicht so wichtig. Und ein Gott, der richtet. Das ist doch keine Botschaft mehr heute. Man darf über den Gott der Liebe sprechen, aber über den Gott des Gerichts, das ist schon irgendwie anstößig, der will doch eine Angst machen, oder? Aber es ist genau dieses Denken, wo ist der Gott des Gerichts? Und jetzt antwortet Gott in Kapitel 3, Vers 1. Siehe, ich sende meinen Boten, um zu bereiten den Weg vor mir her. Dieser Vers wird aufgenommen im Neuen Testament. Zum Beispiel Markus 1, Vers 1. Anfang des Evangeliums Jesu Christi, Sohnes Gottes, wie geschrieben steht. Und dann haben wir den Ausdruck, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg bereiten wird. Und auch in Parallelstellen haben wir diese Stelle bezogen auf Johannes den Täufer. Er ist dieser Bote vor dem Angesicht des Messias her. Also hier spricht der Herr Jesus im letzten Buch des Alten Testaments. Siehe, ich sende meinen Boten, auf Hebräisch Malachi. Malachi. Also Malachi war ein Bild als letzter Prophet des Alten Testaments von diesem Prophet, der am Schluss der 400 Jahre des Schweigens kommen sollte, um den Messias einzuführen. Siehe, ich sende meinen Boten, um zu bereiten den Weg vor mir her. Und so musste Johannes der Täufer Buße predigen in der Wüste und alle, die Buße getan hatten, wurden von ihm getauft. Und jetzt spricht ein anderer und plötzlich wird er kommen zu seinem Tempel, der Herr, den ihr sucht, der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Ewige der Heerscharen. Plötzlich ist es soweit. Und tatsächlich, der Herr Jesus wurde plötzlich geboren in einer Nacht in Bethlehem. Die meisten ahnten nichts davon. Die Hirten auf dem Feld erfuhren von dem Engel und fanden auch den Messias. Und etwas mehr als einen Monat später kamen Maria und Josef mit dem Kind, um das Opfer für die Mutter wegen der Entbindung nach 3. Mose 12 darzubringen. Und dann auch, um den Erstgeborenen auszulösen. Und so kam er plötzlich in den Tempel. Also der Messias musste kommen zu Tempelzeiten. Diese Prophetie konnte nie erfüllt werden seit dem Jahr 70 bis heute. Es gab keinen Tempel mehr. Aber im Judentum sind in dieser Zeit ungefähr 50 falsche Messiasse aufgetreten. Das ist unglaublich. Aber die kamen alle nicht mehr zu Tempelzeiten. Plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht. Und der Herr Jesus kam später immer wieder zum Tempel, als Zwölfjähriger und dann jedes Jahr. Zu den großen Festen und sogar mehr. Und wir finden so viele Stellen in den Evangelien, wo der Herr Jesus im Tempel gepredigt hat. Der Messias im Tempel, da haben wir ihn. Er wird genannt der Herr, der Bote des Bundes, hebräisch Malach. Wieder, ein Malachi ist also ein Vorbild auf den Messias hin, so wie David ein Vorbild war auf den Messias. Oder Isaak, der geopferte Sohn. Und viele Vorbilder haben wir im Alten Testament. Aber auch dieser letzte Prophet war ein Vorbild auf den Messias hin. Der Bote des Bundes. Welcher Bund? Das ist jetzt der neue Bund, den er stiften sollte in seinem Blut. Der Bote des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Ewige der Heerscharen. Aber jetzt wird's ernst. Und wer kann aushalten den Tag seines Kommens? Und wer ist es, der bestehen kann bei seiner Erscheinung? Denn er wird sein wie das Feuer des Schmelzers und wie das Laugensalz der Walker. Und er wird da sitzen, indem er schmelzt, indem er reinigt das Silber. Und er wird reinigen die Söhne Levis. Ja, er wird sie läutern wie das Gold, wie das Silber, so dass sie sein werden dem Ewigen. Darbringer von Opfergaben in Gerechtigkeit. Und so wird angenehm sein dem Ewigen die Opfergabe Judas und Jerusalems, wie in den Tagen der Urzeit, wie in den Jahren der Vorzeit. Und ich werde euch nahen zum Gericht und ich werde ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer. Oder Fußnote erklärt, man kann das auch übersetzen mit Okkultisten, Esoteriker. Und zweitens, und gegen die Ehebrecher und gegen die, welche zum Trug schwören. Und gegen die, welche runterdrücken den Lohn des Tagelöhners, der Witwe und der Waise. Und gegen die, welche den Fremden unterdrücken und vor mir keine Ehrfurcht haben. 6 Sünden. Spricht der Ewige der Heerscharen. Denn ich, der Ewige, ändere mich nicht. Und ihr Söhne Jakobs, ihr werdet nicht vergehen. Also, hier wird das erste und das zweite Kommen des Messias zusammengefasst. Und das geschieht an vielen Stellen in der Bibel, im Alten Testament. Das Kommen des Erlösers und das Kommen des Richters wird als eine Einheit gesehen. Weil es derselbe Messias ist. Aber viele Stellen machen doch klar, dass er zuerst leiden sollte und dann als Herrscher kommen sollte. Man kann sogar aus dem Alten Testament unterscheiden, wenn er kommt als der Leidende, in der Folge wird das jüdische Volk zerstreut werden unter alle Völker. Und wenn er kommt als der Richter der Welt, vor seinem Kommen wird das jüdische Volk gesammelt aus aller Welt zurück ins Land der Väter. Aber hier wird das gerade zusammen behandelt und hier wird der Messias auch beschrieben als der kommende Richter, der sein Volk durch schwere Nöte hindurchführt, so wie man Gold und Silber im Ofen läutert. Man kann dazu lesen, Sacharja 13, Vers 8, da wird die Drangsalszeit beschrieben, diese 3,5 Jahre vor dem Kommen des Herrn Jesus als König und Richter der Welt. Und da heißt es, dass Gott 2/3 im Land umkommen lassen wird. Aber 1/3 wird im Feuer der Not geläutert werden wie Gold und Silber und schließlich von Gott als sein Volk anerkannt werden. Ja, Kapitel 3, Vers 6, denn ich, der Ewige, ändere mich nicht. Ewiger, im Hebräischen Yahweh, heißt ja der Seiende, der Unwandelbare. Und hier wird der Name gerade nochmal erklärt. Ich, der Ewige, bleibe immer derselbe. Jesus Christus ist derselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Hebräer 13, Vers 8. Denn er ist der Ewige. Und dann kommt die Verheißung, und ihr Söhne Jakobs, ihr werdet nicht vergehen. Ich habe noch in der Fußnote geschrieben, oder ihr werdet nicht vernichtet werden. Das entspricht dem, was der Herr Jesus in Matthäus 24, 34 sagt. Dieses Geschlecht wird nicht vergehen. bis dieses alles erfüllt ist. Das will dort nicht bedeuten, diese Generation, sondern dieses Volk, das jüdische Volk wird nicht untergehen, nicht vernichtet werden, trotz all der Verfolgungen, bis der Jesus wiederkommt als der König. Das ist also diese Zusage schon alttestamentlich. Ihr werdet nicht vergehen. Obwohl Gott sein Volk durch große Nöte hindurchführt. Nun kommen wir zu zweitens, der Segen des Zehnten. 3:7-12. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr abgewichen von meinen Satzungen und habt sie nicht bewahrt. Kehrt um zu mir, und so werde ich umkehren zu euch, spricht der Ewige der Heerscharen. Aber ihr sagt, worin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben, dass ihr mich beraubt? Und ihr sagt, worin haben wir dich beraubt? In dem Zehnten und in dem Hebopfer. Nicht wahr? Im Gesetz hat Gott gesagt, der Zehnte soll abgegeben werden für den Stamm Levi. Aber in dieser Zeit haben sie das unterlassen. Das ist Gott berauben, dieser Unterlassung. Und dann Vers 9, mit dem Fluch seid ihr verflucht. Und doch beraubt ihr mich, die ganze Nation. Bringt den ganzen Zehnten zum Haus des Schatzes, damit Speise in meinem Hause sei, das heißt im Tempel. Und prüft mich doch darin, spricht der Ewige der Heerscharen, ob ich euch nicht öffnen werde, die Fenster des Himmels, und ich euch ausschütten werde, den Segen bis zum nicht mehr genügen. Das ist ganz wörtlich übersetzt. Aber in der Fußnote habe ich erklärt, den Segen ausschütten bis zum nicht mehr genügen. Das heißt, bis eure Gefäße nicht mehr genügen, um den Segen aufzunehmen. Und ich werde für euch schelten, den Abfresser. Das ist Heuschreckenplage. Dass er euch nicht verderbe, die Frucht des Erdbodens, und dass für euch nicht unfruchtbar sei, der Weinstock auf dem Feld, spricht der Ewige der Heerscharen. Und so werden euch glückselig preisen alle Nationen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein, spricht der Ewige der Heerscharen. Also in diesem Abschnitt wird klar gemacht, wer bereit ist, dem Herrn zu geben, der darf auch rechnen, dass der Herr bereit ist, zu helfen von seiner Seite her. Wie die Witwe im Tempel, die der Herr Jesus beobachtet hat, wie sie gegeben hat, weil sie vertraute, dass der Herr auch für sie sorgen wird. Und so sagt 2. Korinther 9, Vers 7, ohne Prozentangabe, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Nicht aus Zwang, nicht aus Verdruss, heißt es dort. Jetzt kommen wir zu drittens, der Tag des Herrn. Das ist in der Bibel immer der Gerichtstag über die ganze Welt. Zephania 1 zum Beispiel, wenn man das mal durchliest, dann weiß man, was der Tag des Herrn ist. Und viele andere Stellen. Trotzig sind gegen mich, sollte es heißen, gegen mich gewesen eure Worte, spricht der Ewige der Heerscharen. Und ihr sagt, was haben wir untereinander gegen dich beredet? Ihr sagt, vergeblich ist es Gott zu dienen. Und was ist der Gewinn, dass wir seine Dienstanordnung beobachten? Und dass wir mit Trauermiene einhergehen vor dem Angesicht des Ewigen der Heerscharen. Und nun sind wir solche, die Rotzfreche glückselig preisen. Nicht allein sind die Täter der Gesetzlosigkeit aufgebaut worden, sondern sie haben auch Gott versucht und sind entronnen. Da beredeten sich miteinander, die den Ewigen fürchten. Einer mit dem anderen. Und es horchte der Ewige, ja, er hörte. Und es wurde ein Gedenkbuch geschrieben vor seinem Angesicht für die, die den Ewigen fürchten. Ja, für die, die über seinen Namen nachdenken. Und sie werden mir sein, spricht der Ewige der Heerscharen, an dem Tag, den ich mache, zum Eigentum. Und ich werde ihr schonen, wie ein Mann schont seines Sohnes, der ihm dient. Und so werdet ihr wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Mal bis hierher. Also, da wird gesagt, es lohnt sich gar nicht, Gott zu dienen. Das bringt gar nichts. Da gibt es solche, die sind die sind rebellisch, lehnen sich gegen Gott auf. Das sind eben diese Rotzfrechen. Und man sagt, das ist ja toll, wie die leben. Und es gibt ja keinen Gott, der sie bestraft. Sondern sie haben Gott versucht und sind entronnen. Es lohnt sich gar nicht, Gott zu dienen. Es geht denen, die gottlos leben, geht es ja genauso gut wie den anderen, wenn nicht besser. Und in dieser Situation gibt es diesen Überrest, das ist eben dieser Überrest des Geistes, den wir in Kapitel 2 schon gefunden haben. Die bereden sich miteinander, die den Ewigen fürchten. Und Gott hört zu und er schreibt ein Gedenkbuch auf im Himmel und verzeichnet diese Namen. Es gibt Bücher im Himmel. Ich habe auf Seite 2 oben habe ich da verschiedene Bücher der himmlischen Bibliothek erwähnt mit der Bibelstelle. Das Buch der Tränen, wo Gott die Tränen der Gläubigen notiert. Das Buch des Lebens, wo Gott alle Menschen eingeschrieben hat und sie erst löscht, wenn ihre Gnadenzeit abgelaufen ist. Dann die Bibel, auf Ewigkeit im Himmel, Psalm 119, 89. Dann gibt es ein Buch des Hauses Israel in Hesekiel 13. Es gibt das Buch der Wahrheit in Daniel 10, 21. Und hier das Gedenkbuch für die Treuen, Malachi 3, Vers 16. Und dann gibt es das Buch mit den sieben Siegeln, Offenbarung 5. Das kleine geöffnete Büchlein, Offenbarung 10. Und die Bücher der Werke der Menschen, Offenbarung 20, Vers 12. Es gibt Bücher im Himmel. Gott weiß alles, aber er dokumentiert trotzdem. Und da werden diese Treuen hier verzeichnet, die in der Zeit der Not miteinander sprechen. Und das zeigt, wie wichtig es ist, dass Gläubige nicht so als Einzelkämpfer leben, sondern dass diejenigen, die dem Herrn treu sein wollen, miteinander sprechen, miteinander austauschen. Und Gott gibt eine Verheißung, die Zeit wird noch kommen, wo man wieder ganz klar den Unterschied sehen wird, dass es sich lohnt, dem Herrn zu folgen. Auch heute können viele sagen, lohnt es sich? Lohnt es sich, ein treuer Christ zu sein? Aber die Zeit kommt, wo das noch klar werden wird. Und so lese ich Vers 19. Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Da werden alle Rotzfrechen und alle Täter der Gesetzlosigkeit zu Stoppeln werden. Und verzehren wird sie der kommende Tag, spricht der Ewige der Heerscharen, so dass ihnen nicht übrig bleiben wird, weder Wurzel noch Zweig. Aber es wird aufgehen, euch, die ihr meinen Namen fürchtet, die Sonne der Gerechtigkeit und Heilung in ihren Flügeln. Und ihr werdet ausziehen und springen wie Stallkälber. Und ihr werdet zertreten, die Gesetzlosen, denn sie werden Asche sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich mache, spricht der Ewige der Heerscharen. Das ist wieder der Tag des Herrn. Die Abrechnung wird kommen. Jetzt kann es dem Gesetzlosen, je nachdem, besser gehen, als dem, der dem Herrn nachfolgen und ihm dienen will. Man kann leiden sogar, wenn man dem Herrn treu sein will. Aber das Gericht kommt, es ist nur eine Frage der Zeit. Dieser Tag des Herrn kommt und hier wird gesagt, die Sonne der Gerechtigkeit wird aufgehen. Ja, Jesus nennt sich ja in Johannes 8 das Licht der Welt. Er ist diese Sonne der Gerechtigkeit. Damals hat er geschienen und dann ist er weggegangen. Und so ist Finsternis gekommen, die Nacht über die Welt. In Römer 13 lesen wir am Schluss, die Nacht ist weit fortgeschritten und der Tag ist nahe. Aber noch bevor die Sonne aufgeht, wird der Morgenstern aufgehen. 2. Petrus 1, 20. Das heißt, der Herr Jesus wird kommen für die Gemeinde. Das ist die Entrückung. Und dann kurze Zeit danach, nach der Drangsal, wird er mit allen Gläubigen, die entrückt worden sind, wird er kommen als die Sonne der Gerechtigkeit. So wird er vor der Welt sichtbar erscheinen. Wer verpasst jeweils den Aufgang der Venus am Morgen? Das wird von den wenigsten wahrgenommen, oder? Und so, die Entrückung, die kann man leicht verpassen. Aber wenn der Herr Jesus kommt als die Sonne der Gerechtigkeit, wird die ganze Welt wissen, jetzt ist er da. Und da wird der Überrest aus Israel verglichen mit Stallkälbern. Wenn man die Kälber lang im Stall hält und sie dann endlich wieder mal auf die Weide hinauslässt, dann beginnen die fast zu spinnen, oder? und hüpfen herum. Und darum heißt es hier, wie Stallkälber werdet ihr zertreten, die Gesetzlosen. Israel wird in dieser Zeit am Schluss der Drangsal auch kämpfen. Das heißt, dieser treue Überrest. Und der Herr Jesus wird sie befreien. Und jetzt zum Schluss, viertens, zurück zum Wort. Ein feierliches Schlusswort zum Alten Testament. 3, 22 bis 24. Gedenkt des Gesetzes Moses, meines Knechtes, das ich ihm geboten habe auf dem Horeb an ganz Israel. Satzungen und Rechtsentscheidungen. Siehe, ich sende euch Elia, den Propheten, vor dem Kommen des Tages des Ewigen, des Großen und Furchtbaren. Und er wird wenden das Herz von Vätern zu Söhnen und das Herz von Söhnen zu Vätern, damit ich nicht komme und schlage das Land mit dem Bann. Also nochmals wird darauf hingewiesen, kehrt zurück zur Bibel. Das ist die Chance in der Zeit des Abfalls für eine Erneuerung. Und dann kommt die Verheißung, Elia der Prophet. Ja, wer ist das? Der Herr Jesus sagt ganz klar in Matthäus 11, wenn ihr es annehmen wollt, Johannes der Täufer, er war Elia. Er ist dieser Elia. Genauso wie Malachi ein Hinweis war auf Johannes den Täufer, siehe, ich sende meinen Boten. So war auch Elia, dieser machtvolle Prophet, ein Bild auf Johannes den Täufer. Und Gabriel sagte in Lukas 1 zu dem Vater Zacharias, er wird in der Kraft und in dem Geist des Elia kommen. Natürlich gab es dann abergläubische Leute, die meinten, der Prophet Elia, der in den Himmel fuhr, im Wagen, der wird wiederkommen. Aber darum haben sie ja Johannes den Täufer gefragt, ich meine die Delegation aus Jerusalem, bist du der Christus, der Messias? Nein. Bist du der Prophet? Aus 5. Mose 18, Vers 10. Nein. 15 meine ich. Und dann sagen sie, bist du Elia? Und er leugnet nicht und sagt, nein. Ich bin nicht der Elia, der wieder runtergekommen ist. Aber der Herr Jesus sagt in Matthäus 11, er ist Elia. Das heißt, dieser Elia, der so genannt wird in Malachi 3 am Schluss. Und dieser Prophet sollte kommen, noch bevor Gott einmal am Tag des Herrn das Gericht bringt über Israel. Da wird auch deutlich, es gibt zwei Kommen. Zuerst kommt der Bote vor dem Angesicht des Herrn, der alles bereitet. Und dann später kommt der Tag des Herrn. Und so sollte Johannes der Täufer Israel zur Umkehr führen, das Herz der Väter zu den Söhnen, das Herz der Söhne zu den Vätern. Ich habe hier übrigens bewusst nicht übersetzt, und er wird wenden das Herz der Väter zu den Söhnen. Im Hebräischen ist kein bestimmter Artikel. Einfach, er wird wenden das Herz von Vätern zu Söhnen, von Söhnen zu Vätern. Es ist ja nicht ganz Israel umgekehrt, aber es sind viele umgekehrt und haben sich bereitet auf das Kommen des Erlösers, damit sie einmal am Tag des Herrn verschont werden könnten. Und wir sehen, eine ganz wichtige Auswirkung der Umkehr zum Herrn ist, dass solche Beziehungen in der Familie wieder gesunden können. Zwischen Vätern und Söhnen und Söhnen und Vätern. Aber interessant ist auch die Reihenfolge, dass es nicht heißt, zuerst das Herz der Söhne zu den Vätern. Das zeigt die Verantwortung der älteren Generation, auch wenn es schwierig ist, einen ersten Schritt zu machen. Und dann ist es dann auch für die Kinder einfacher, den Schritt zurückzumachen. In Markus 9 spricht der Herr Jesus über diese Stelle und er sagt, Elia soll kommen und er soll alle Dinge wiederherstellen. Man fragt sich aber, wenn man Malachi liest, da steht doch nichts, er wird alle Dinge wiederherstellen. Es steht einfach das Herz von Vätern zu Söhnen und umgekehrt. Aber wenn diese Dinge gesunden und auch in der Gemeinde die fehlende Kommunikation zwischen den Generationen, dann ist das eigentlich die Wiederherstellung aller Dinge. Alles andere kommt dann auch, kann man sagen. Und interessant, in Markus 9 geht es genau um den Fall von einem besessenen Jungen, der nicht sprechen konnte. Und der Herr heilt ihn.
Und in dem Zusammenhang spricht er von Elia, der kommen sollte, um alle Dinge zu wiederherstellen. Was hat der Satan dort gemacht? Er hat es verunmöglicht, dass der Junge mit seinem Vater je sprechen konnte. Das war ein satanisches Werk, die Kommunikation vollkommen zerstört. Und die Jünger konnten auch nicht helfen und dann ist der Herr gekommen und hat wieder begonnen zu sprechen. Ja, und das war das Werk von Johannes dem Täufer und es ist ein Werk, das auch wir eben tun sollen, dass das geschieht, diese Versöhnung und Wiederherstellung zwischen den Generationen. Ja, wir wollen noch beten zum Schluss. Herr Jesus, wir danken dir für dieses wunderbare Buch Malachi am Schluss des Alten Testaments und wir dürfen sehen, dass dieses Buch so aktuell ist, auch für unsere Zeit. Du siehst, wir haben es nicht einfach. Und wir sind so herausgefordert und wir sehen auch, dass wir in uns selber gar nicht die Kraft haben. Aber das ist es ja, was wir wollen. Wir wollen aus deiner Gnade heraus leben. Und so hilf du uns allen, dass wir auch diese Belehrungen aus diesem Buch, dass wir sie mit dem Herzen aufnehmen können, dass wir sie auch umsetzen können und dass wir so zum Segen wirken können, wie das auch in diesem Buch beschrieben wird. Wir danken dir dafür. Amen.